bei Hami TaylorMade. Los geht's! Ja.
Herzlich willkommen, eine neue Folge Podcast bei Hamid. Heute habe ich einen ganz, ganz speziellen Gast. Und zwar hat sie 2021, und ich finde das sehr, 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 sehr mutig, ein Autohaus gekauft. Spezialisiert auf Porsche. 98% oder 99% sogar fast, die handeln nur mit Porsche. Junge, gebrauchte Porsche-Modelle. Egal, ob 911er, Macan und so weiter, völlig egal. Und hat eine Firma übernommen von einem Hamburger Urgestein. Und mit Mitte 20 hat sie sich einfach dafür entschlossen, ein Autohaus zu kaufen. Und das finde ich unfassbar mutig. Und heute möchte ich einmal mal erfahren, wie die Erfahrungen sind. Wie läuft überhaupt so ein Firmenkauf ab? Und zwar, wie hat sich ihr Leben verändert? Vorher war sie Automobilkaufmann und dann wurde sie auf einmal zur Unternehmerin. Und wie setzt sie sich als Frau vor allem in der Szene durch? Das Ganze kommt jetzt und jetzt holen wir mal Janine ab.
Nabend!
Hallo!
Na, wie geht's dir?
Gut, und dir?
Sehr gut, das Wetter passt. Ich habe auch das ruhigste Auto ausgesucht heute.
Klar.
Und zwar die G-Klasse.
Ja.
Das erste.
Oh!
Rudi ist entspannt, der kommt nie da raus. Na, Rudi?
Hi!
Rudi hat jetzt heute einen ganz langen Drehtag.
Ach, Maus.
Genau, genau. Wo ist dein Hund?
Drin.
Drin. Sehr gut. So. Schön hier, ne?
Oder?
So ruhig, so entspannt.
Ist echt schön.
Ist echt schön.
Ich sag dir auch, wenn du so einen Hund hast, ne, und du kannst hier mittags einmal kurz rausgehen, spazieren gehen, ist so richtig gut.
Stimmt. Aber es ist schon ein bisschen weit raus, ne?
Findest du?
Boah.
Aber wenn du so einen Sportwagen abholst, dann willst du doch auch fahren.
Stimmt. Stimmt. Guck mal, da kommt sofort die Verkäuferin durch. Also egal, was ich sage, du konterst.
Ich konter.
Und irgendwie kriegen wir das immer hin.
Das sehe ich auch so.
Also erstmal herzlich willkommen, Janine.
Danke.
Erzähl mal was über dich. Wer bist du denn? Guck mal, du hast drei... Erzähl dich in drei Sätzen. Erkläre dich in drei Sätzen oder beschreib dich in drei Sätzen.
Also ich bin Janine Beimer, Inhaberin von Jungwut Sportwagen. Und ich bin leidenschaftliche Autoenthusiastin. Und ich glaube, das macht mich aus, dass ich aus meiner Leidenschaft auch meinen Beruf wählen durfte. Und ich bin ein sehr fröhlicher, positiv eingestellter Mensch.
Okay.
Glaubst du mir nicht, ne?
Letztens, als du mir entgegengefahren bist, warst du schon...
War schon freundlich,
war,
ne?
Sehr freundlich, sagen, sehr freundlich, ja. Sehr, sehr freundlich. Ja. Was hast du denn gelernt?
Automobilkauffrau.
Ach, tatsächlich?
Ja. Ich wusste gleich von Anfang an, das wird's. Schon wirklich, als ich klein war, ich war auch immer mit Jungs unterwegs, habe Fußball gespielt. Mädchen waren mir immer so ein bisschen zu zickig. Mhm. Und deswegen habe ich auch immer mit Autos gespielt, mit meinem Bruder GTA, kennst du ja?
Klar.
Immer irgendwie irgendwas mit Autos. Und deswegen war in meiner DNA schon verwurzelt, das wird was mit Autos.
Was war dein erstes Auto?
Mein persönlich erstes?
Mhm.
Ein Mini Cooper, jetzt lachst du, ne? Ja. Ja.
Mehr Klischee. Blond? Mini? Schalter oder Automatik?
Nee, Schalter.
Schalter, komm bitte. Also bist du ein Schalter-Fan.
Schalten muss man können.
Rühren.
Rühren, genau.
Und dann kamst du irgendwann mal dazu, zu sagen, ich kaufe ein Autohaus.
Ja, nee, so bin ich da eigentlich überhaupt nicht reingegangen. Das war auch nicht mein Ziel, ein Autohaus zu kaufen, sondern ich habe wirklich klassisch bei Willi Tietke, die dann ja insolvent gegangen sind.
Ah ja, stimmt. VW Audi, ne?
Mhm. Da habe ich meine Ausbildung gemacht und war schon immer so total in der RS-Schiene drin. Also mich hat schon so R8 damals natürlich auch total, bis heute ja eigentlich ikonisches Auto, hat mich total berührt und ich fand das immer, alles mit PS und Sound war für mich so mega. Und dann bin ich zu Jungblut gekommen. Ich kenne aber Herrn Jungblut auch schon seitdem ich sehr, sehr klein bin. Also seitdem ich 10 Jahre alt bin, kenne ich den schon.
Die Firma Jungblut gibt es ja schon seit 1985, ne?
Nee, gibt's nicht. Hast du dich falsch informiert?
Oh, sorry. Entschuldigung. Schlechte Hausaufgaben gemacht. Okay.
Seit 2006 gibt es die Firma. Er ist seit 85 am Start mit Porsche.
Ja, okay. Also Jungblut, Willi Jungblut, ne?
Willi Jungblut.
Genau.
Den kennst du ja auch. Mit dem hast du auch mal was gedreht.
Genau. Grip habe ich damals mit ihm mal gedreht. Ja. Genau. Aber ist er noch aktiv bei dir?
Nee.
nicht mehr.
Nee, ist er nicht mehr. War er noch tatsächlich nach der Übernahme in Ende 21, ist auch noch 2 Jahre bei mir geblieben und das auch gut so, muss ich sagen, weil es ja so ein kleiner familiärer Laden, das geht nicht, dass da jemand dann gleich irgendwie ausscheidet, so wie einen großen Konzern oder so. Und deswegen war noch 2 Jahre an meiner Seite und dann, ja.
War das so euer Deal?
Ja.
Ja, das ist auch wichtig, ne? Ja.
Also irgendwann ist dann auch mal der Punkt erreicht, wo man sagt, okay.
Kann's gehen.
Ein bisschen netter. Aber nee, ich mache das jetzt seit 21, selbstständig. Seit 19 bin ich bei ihm. Ich habe aber damals neben der Schule schon bei ihm gearbeitet.
Ach, das ist ja genial.
Und da dachte ich schon so, nee, komm, da kamen Kunden rein und ich habe die schon so bedient und so, ne, Mensch, was für ein Auto wollen sie kaufen? Und da meinte er auch so erstmal so, stopp, so, ne, ganz, ganz ruhig. Und ich war aber immer gleich so, ich liebe es zu kommunizieren mit Menschen. Ich mag so, ich bin ein sehr offener Mensch und ich mag, was ich so auch am Porsche so gerne mag, das ist ja, ja mein Spezialgebiet Porsche, ist halt diese Leidenschaft und diese Emotion. Es sind immer diese Emotionen und ich liebe das, wenn jemand reinkommt, ein schönes Auto sieht und du gleich in seinen Augen siehst, okay, das ist jetzt irgendwie der Traum, den er sich erfüllen möchte oder was dann auch immer. Das ist einfach diese Emotion, wo ich früh erkannt habe, okay, das ist das, was ich gerne machen möchte.
Okay. Aber das ist ja Wahnsinn. Dann hast du ja schon eine lange, lange Bindung zu dieser Firma gehabt.
Ja, voll.
Ach, das ist ja Wahnsinn.
Voll.
War das irgendwann mal, war das ein Ziel von dir, auch mal den Laden zu erwerben? Oder was war dein Ziel?
Ich habe ja 19 angefangen als, klar, Assistentin der Geschäftsführung. Ich bin ja eine blonde Frau.
Naja, das hast du jetzt gesagt. Ja, das hast du jetzt gesagt.
Okay. Und okay. Da habe ich angefangen und ich weiß noch, ich bin halb Holländerin und da kam ganz am Anfang ein Herr aus Holland rein. Der wollte ein Panamera E-Hybrid kaufen und da war Herr Jungblut gerade im Gespräch. So, dann dachte ich so, komm, ich nutze die Chance, ich gehe selber hin. Und das war auch mein erstes Auto, was ich bei ihm verkauft habe und auch der erste Porsche, den ich verkauft habe, war gleich an einen Landsmann. Das war natürlich super sympathisch.
Kannst du Holländisch?
Ja.
Ah, sehr schön.
Sollen wir Holländisch sprechen?
Nein, nein, nee, okay. Ich kenne nur lecker.
Lecker.
Lecker, ja. genau. Okay.
Und das war so nie mein Ziel. Mein Ziel war es wirklich, diese schönen Autos an den Mann zu bringen, einen Traum zu erfüllen. Und dann sind wir ein richtig gutes, eingespieltes Team geworden. Und dann hat er mich tatsächlich ja auch schon recht früh, so nach 2 Jahren, hat er mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen kann, die Firma zu übernehmen.
Ach, Wahnsinn.
Ja. Da habe ich auch ehrlicherweise lange drüber nachgedacht. Ne? Also ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Er hat mich aber Anfang 21, glaube ich, hat er mich gefragt, meinte, Mensch, kannst du es dir vorstellen? Ende 21 habe ich es dann übernommen. Hat mir natürlich viele Gedanken gemacht. Ist das jetzt noch so das Richtige? Ne? Die Automobilbranche war ja auch da schon im Umbruch. Corona und Co., das sind ja alles so Parameter gewesen. Aber am Ende finde ich, auch gerade in schwierigen Zeiten, da ergeben sich immer Chancen und eigentlich auch die besten Chancen. Und wenn du so 100% hinter dem Produkt stehst und auch hinter deiner eigenen Leidenschaft, dann glaube ich, kann man das immer machen, egal ob es eine schwere oder eine gute Zeit ist. Mhm. So, und dann habe ich mich dazu entschieden, das zu machen.
Und aber dann wirst du auf einmal Unternehmerin geworden.
Krass.
Ist krass.
Und das verrät dir keiner.
Ja.
Niemand sagt dir, was das heißt.
Was hat sich da geändert?
Sehr, sehr viel, muss ich sagen. Also klar, du hast irgendwie noch viel weniger Zeit auch. Das merkst du natürlich auch im privaten Bereich, dass irgendwie mal was wegbricht oder wer dann auch wirklich noch an deiner Seite ist, muss man auch ehrlich sagen.
Wie viele sind weggebrochen?
Ein paar. Und da merkst du, wer hinter dir steht. Mein großes Glück ist wirklich, ich liebe meine Familie über alles. Meine Familie ist alles für mich und die stehen immer hinter mir. Und das ist auch so eine Superpower irgendwie, die man dann hat, wo man sagt, okay, ich stehe da jetzt nicht ganz alleine. Aber du musst auf einmal alles können. Ne? Also es ist nicht dieses, ich konnte dann gut Autos verkaufen, ich hatte dann Erfolg, Autos zu verkaufen, das war alles super. Und dann dachte ich selber, okay, irgendwie so ein Next Step wäre schön. Dann bin ich den gegangen, aber auf einmal mit Steuerberatern. Du hast ja wirklich alles, vom kleinsten Detail, von irgendwie, man muss das Auto sauber machen, putzen, verkaufen, Steuerberater-Themen. Du hast ja wirklich...
Erstmal die Ware rankriegen.
Auch super schwer, ne? Da brauchst du Netzwerk. Ja. Netzwerk, ohne Netzwerk geht gar nichts mehr. Und das ist schwer, dass du irgendwie dann ja wirklich alles können musst auch am Ende. Ne? Und ich war Mitte 20 und das ist ja auch eine, so eine Entscheidung für dein Leben. Du sagst dann, ich mache mich jetzt selbstständig und mache das jetzt mal so 2 Jahre, wenn ich dann keine Lust mehr habe, dann höre ich auf. Deswegen hat sich sehr, sehr viel geändert, privat geändert, im Beruf natürlich auch geändert. Man hat weniger Zeit, man weiß aber auch Sachen, finde ich, auch noch mehr zu schätzen. Mhm. So wie, dass du mal eine Me-Time hast oder dass es wichtig ist, dass du einen Ausgleich hast auch.
Nimmst du dir das auch?
Das sind immer die guten Vorsätze. Aber ich versuche das schon. Ich versuche das schon auch wirklich gezielt zu sagen. Und wenn es abends irgendwie ist, dass ich ein Buch lese. Ne? Einfach mal nur für mich zu sein. Was mir sehr viel hilft, ist natürlich auch mein Hund. Mhm. Mit dem Hund spazieren gehen, einfach mal frische Luft.
Ja, das kann ich verstehen. Ja, genau, ja. Genau. Ja. Aber wenn du sagst, dieser Umschwung, wie sah dein Alltag vorher aus und wie sieht dein Alltag heute aus, wenn du das jetzt so vergleichst? Zum Beispiel kannst du sagen, ich bin von einer 40-Stunden-Woche jetzt auf eine 70-Stunden-Woche wie ist es jetzt?
Ja, eigentlich, ich finde, das Krasseste dabei ist, dass du den Kopf ja nie ausschalten kannst mehr. Du bist ja 24/7 dabei. Weil klar, ich mache irgendwann schließlich den Laden ab und fahre nach Hause, aber ich bin ja in Gedanken trotzdem dabei. Oder mich rufen auch Leute an und du gehst ans Telefon, machst und tust. Also du bist ja 24/7 dabei. Und davor war ich auch schon sehr ambitioniert und habe nie auf die Uhr geguckt oder so. Aber trotzdem war irgendwann mal Schluss. Und dann war auch Schluss. Und dann hattest du halt deine Freizeit. Das ist, finde ich, so der größte Punkt, der sich auf jeden Fall verändert hat, dass du, sag ich mal, den Kopf eigentlich selten noch ausschalten kannst. Und natürlich, dass jeder auch was von dir möchte. Ne? Du entscheidest alles. Du entscheidest, kaufst du das Auto jetzt für den Preis? Was glaubst du, wie du ihn verkaufst? Steuerberaterthemen, meine Mama, die macht bei mir die Buchhaltung, die fragt mich Sachen, dann kommt der. Also alle fragen dich ja irgendwas und du stehst so total krass im Mittelpunkt, aber auch von den Entscheidungen her. Und das ist schon, finde ich, auch mit Mitte 20 schon eine Herausforderung gewesen, dass absolut. Du da auf einmal als Unternehmerin stehst.
Ja, absolut. Aber ich finde, du hast ja auch sofort Champions League angefangen, also ein Panamera E-Hybrid zu verkaufen, das muss man auch erstmal verkaufen können. Also bist du eine gute Verkäuferin.
Ich würde sagen, ich bin eine gute Verkäuferin.
Weil das Auto ist nicht so, dass jeder Schlange steht, um das Auto zu kaufen. Das Auto musst du echt am Mann bringen.
Gut, da hast du natürlich den Vorteil, gerade in Holland, steuerlich sind da diese Autos attraktiver. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber ich bin eine gute Verkäuferin, das würde ich schon sagen. Aber vor allen Dingen sehr, sehr feinfühlig. Ne? Also natürlich am Ende ist es mein Business, ich verdiene damit mein Geld. Aber für mich ist so das Wichtigste, dass der Mensch auch im Vordergrund steht und dass er vor allem gut beraten ist. Mhm. Und ich hatte auch schon Leute, die kamen zu mir und meinten, ich möchte jetzt, keine Ahnung, den Cayenne oder den 997 Turbo oder was auch immer haben. Und am Ende hat sich eigentlich so herauskristallisiert, okay, eigentlich ist gar nicht das, was so 100% zu mir passt. Und dann hat er vielleicht am Ende ein ganz anderes Auto gekauft.
Was du schon länger im Bestand hattest.
Was unbedingt weg musste.
Nein, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, ja. Aber bist du noch selber jetzt im Verkauf so richtig tätig? Oder, ja,
voll.
Oder? Ach so, ich bin eine One-Man-Show. Ach, du bist eine One-Man-Show?
Ja.
Du machst also Einkauf?
Einkauf, Verkauf. Ich gehe ein Auto selber waschen.
Ach, krass.
Ich schreibe Rechnungen zum Teil selber, okay. Wenn meine Mama mal nicht da ist. Ich bin One-Man-Show. Also ich bin wirklich ganz, ganz froh, dass Mama da ist.
Ja.
Weil so Buchhaltung ist ehrlicherweise auch nicht das, was mir so richtig viel Spaß bringt. Und ich habe jemanden für Social Media. Aber ansonsten mache ich alles alleine.
Ach, Wahnsinn. Ja. Das deckt man ja gar nicht, wenn man die Firma jetzt auch von, also sich von außen betrachtet oder wenn man auf eure Homepage geht, da denkt man, da steckt schon ein mega Team dahinter.
Ja, nee. Ich hatte natürlich auch einen Verkäufer, aber manchmal trennen sich dann natürlich auch die Wege und das ist auch alles in Ordnung. Aber irgendwie, ich sage auch ganz ehrlich, mir fällt das auch so ein bisschen schwer abzugeben. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Mir fällt das sehr schwer abzugeben. Und das musst du auch können, ne? Und ich habe überhaupt kein Problem damit, Menschen Vertrauen zu schenken. Aber ich habe trotzdem immer so dieses Gefühl, okay, ich mache es dann vielleicht doch selber. Und ich habe einfach so gemerkt für mich, im Moment, vielleicht ist das auch nicht immer so, ist es einfach die beste Option zu sagen, okay, ich gehe da jetzt alleine durch.
Siehst du das als eine Stärke oder Schwäche?
dass ich nicht abgeben kann. Mhm. Ich glaube, Schwäche finde ich so ein hartes Wort. Ich glaube aber schon, dass es gut tun könnte, wenn ich daran arbeite, auch Dinge abzugeben. Das glaube ich schon, ja.
Was würdest du als allererstes abgeben? Buchhaltung hast du schon. Das macht ja deine Mutter. Was würdest du sofort sagen können, ey komm, darauf könnte ich verzichten, das gebe ich mal ab.
Tatsächlich so dieses Daily-Geschäft. Also ich habe natürlich viele Kunden, die haben eine extreme Bindung zu mir, ich auch zu denen. Und die wollen auch immer nur zu mir. Da kann der allerbeste Verkäufer neben mir stehen, die wollen trotzdem zu mir, weil sie halt diese Bindung zu mir haben. Das würde ich gerne abgeben, so dieses tägliche Geschäft, damit ich mich auch um andere Sachen kümmern kann. Weißt du, damit ich auch mal, wenn ich auf irgendwelchen Events oder so eingeladen bin, dass ich auch mal zu sowas hingehen kann, dass ich sagen kann, hey, ich habe hier heute Morgen ein Auto in München gesehen und ich fliege da jetzt schnell hin und mache das. Das ist natürlich schwierig, wenn du ganz alleine bist und ich sage jetzt mal so, wenn ich nicht da bin, du dann irgendwie den Laden für die Zeit abschließen musst. Also das wäre wirklich so eine Sache, die ich abgeben würde, ja.
Was würdest du jetzt sagen? Wie siehst du Thema Luxus?
Ich glaube, das verschiebt sich. Ich glaube, auch Luxus wird anders. Ich glaube, Luxus ist vor allen Dingen heutzutage das Persönliche. Jetzt nicht irgendwie bezogen auf Auto und was ist jetzt für mich ein Luxusauto, sondern ich glaube, Luxus ist wirklich so diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Luxus ist für mich, dass du dir auch mal Zeit rausnehmen kannst, dass du gute Leute um dich herum hast. Ich glaube, das ist für mich persönlich wirklich Luxus. Und wenn die Leute, die Kunden bei mir reinkommen und die merken, okay, hier fühle ich mich gut aufgehoben, hier ist das irgendwie klein und familiär und man ist total auf einer Ebene unterwegs und das ist so eine andere Bindung zueinander, das wissen die meisten, nicht alle, sehr, sehr doll zu schätzen. Mhm. Und da kann auch genau das gleiche Auto, sage ich mal, irgendwo anders stehen. Dann kommen sie aber zu mir und sagen, okay, dieses Gesamtpaket passt zum Beispiel jetzt für mich persönlich hier besser.
Wie würdest du jetzt die Welt im Automobilsegment betrachten? Ich bin jetzt seit 20 Jahren dabei. Würdest du sagen, du hast Vorteile gegenüber deiner männlichen Konkurrenz?
Ich glaube, ja. Am Anfang hatte ich es sehr, sehr schwer. Musste
Warum?
Mich sehr doll durchsetzen. Naja. Du hast ja eben auch bei Mini Cooper und Blond gelacht. Es ist halt das. Du kriegst einen Stempel auf die Stirn.
Ist das tatsächlich so?
Da kannst du machen, was du willst.
Krass.
Die kommen halt rein, du bist halt blond, dann bist du auch noch jung. Ne? Und du willst denen jetzt dieses Auto verkaufen. Für 100, für 200, für 500.000, was auch immer. Und am Anfang war es wirklich krass, so dieses, okay, würden Sie mir mal ein Cappuccino machen? Ich so, ja, na, selbstverständlich mache ich das, ist ja gar kein Problem. Ja, und wann kommt denn jetzt der Verkäufer? Ist denn die Verkäuferin steht hier vor Ihnen? So, das hast du schon gemerkt, auch dass die dich testen. Ne? So stehen die mit dir vor einem Auto und sagen zum Beispiel so, ja, 992 Turbo S. Und der hatte jetzt noch mal wie viel PS? Und dann sagst du, ja, 650. Und die Farbe grau-metallic? Ja, ach, hat grau zum Beispiel. Ah, ja, ja, genau. Also du merkst richtig, die testen dich so, ne? Das Spiel spielst du dann mit. Und irgendwann kam auch so ein Punkt, das war auch so, als ich dann selbstständig war, haben die gemerkt so, ah, okay, hat die was auf dem Kasten? Die erzählt mir jetzt hier nichts, was nicht stimmt. Und B, ist man irgendwie so auf einer Wellenlänge und das funktioniert ja doch mit einer blonden Frau. Und da hat man dann gemerkt, okay, da wendet sich dann das Blatt und jetzt habe ich einen Vorteil, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt leider wenige Frauen, die Frauen, die es aber gut machen, die sind meiner Meinung nach auch besser als die Männer.
Okay.
Du hast halt als Frau, du gehst ganz anders an die Sache ran.
Wie denn?
Du bist
Erzähl halt, mal, ich komme jetzt zu dir und möchte einen Porsche kaufen.
Dann fragst du mich nach einem Cappuccino, dann mache ich dir
Espresso
den.
Erstmal. Espresso. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Wir fahren jetzt nämlich zu einer meiner Lieblingscafés und trinken einen Espresso zusammen.
Das finde ich gut.
Trinkst du gerne Espresso?
Nee.
Geil. Was trinkst du denn? Cappuccino?
Ja.
Aber Cappuccino nach 11 Uhr ist Katastrophe.
Vegan, weißt du, ne?
Ja, das ist so richtig...
Nee, Espresso dann... Dann flippe ich aus.
Ehrlich jetzt?
Ja, dann bin ich wild.
Da verkaufst du mehr Autos. Okay, wir waren stehen geblieben. Was macht ihr anders als die Männer?
Ich finde wirklich dieses Persönliche, dass du zu jemandem hingehst. Eine Frau, finde ich, ist feinfühliger. Die weiß, ich muss dich nur angucken und ich weiß ganz genau, wie sieht es in dir aus, wie lange hast du dich mit dem Auto beschäftigt, testest du mich gerade, was möchtest du eigentlich? Ich merke das, ohne dass du ein Wort sagst. Und mein Bauchgefühl ist wirklich on point. Das hat mich noch nie getäuscht. Und ich merke ganz schnell, wenn du in die Tür reinkommst, wenn du mit mir redest, was bist du für ein Typ, was brauchst du auch? Ne? Brauchst du gerade dieses Nette und viel? Brauchst du vielleicht ein bisschen dieses, okay, ich ziehe mich ein bisschen zurück und du kannst das Auto erstmal auf dich wirken lassen? Das eruiere ich dann immer. Von Kunde zu Kunde ist es halt unterschiedlich. Und das würde ich bei dir machen. Und ich würde dir auch nichts aufdrängen. Oder wenn du zum Beispiel sagst, hier, aber da ist ja ein Kratzer und hier, guck mal da, guck mal da. Da kann man überall drüber sprechen. Aber ich versuche das immer so auf eine charmante Art und Weise. Und warum auch immer, fühlen sich dann sehr viele sehr wohl bei mir, erzählen mir zum Teil auch ihre Lebensgeschichten und du kommst einfach auf einer ganz anderen Ebene ins Gespräch und da geht es nicht nur um dieses Auto. Und das merkst du auch am Ende so bei der Verhandlung. Ne? Dann hast du da alles gegeben und gemacht und getan und dann sitzt du da und dann gibt es schon einige Männer, die dann so diese Charme haben und sagen...
Mann oder Maus?
Okay, ich nehme ihn dann jetzt so, wie er da steht.
Also wenn ich zu dir kommen würde und anfangen würde zu verhandeln, würde ich hochkant rausfliegen.
Ich würde dich rausschmeißen.
Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, als ich selber noch im Autohaus stand und Autos verkauft habe tatsächlich, dass da, sobald der Kunde, jetzt mal, wir wollen jetzt nicht Männer und Frauen und so weiter, aber sobald der Kunde mit seine, nicht mal mit seiner Frau, mit der er verheiratet war, 20 Jahre, das war egal, aber so gerade so in der Position war, ich bin so 1,5 Jahre mit meiner Freundin zusammen, da konntest du immer richtig genial diesen Mann oder Maus ziehen.
Ja.
Vor seine Freundin.
Ja.
Dann guckt die Freundin ihn so an und was denn jetzt? Jetzt haben wir 3 Espressis getrunken, wir stehen 2 Stunden vor diesem Fahrzeug, ja oder
jetzt
nein?
Jetzt mach!
Ja. Ja oder nein?
Ja.
Und dann waren die meisten rechts zu seiner Freundin geguckt, ja komm, wir machen's. Verstehst du?
So.
Ich meine,
das ist Wahnsinn.
Aber da könnte es sein, dass ihr Frauen das einfach habt.
Du musst auch die Frau catchen. Du musst den Mann nicht catchen.
Absolut.
Der will eh. Was soll ich mich mit dem jetzt großartig beschäftigen?
Aber kommst du als Frau, du bist ja auch eine gut aussehende Frau.
Danke.
Kommen nicht Frauen dann im Konkurrenzkampf mit dir?
Gab es auch schon mal, aber ich versuche immer auch da auf charmante Art und Weise da den Wind gleich aus den Segeln zu nehmen. So, hey, es geht hier einfach um mein Auto, dein Mann möchte sich jetzt irgendwie einen Traum erfüllen und ich möchte dich eigentlich davon begeistern. Ich bin auf deiner Seite, ich möchte dich begeistern, dass du es auch cool findest, weil manchmal ist es ja schon so ein bisschen schade, weißt du, irgendwie, du hast jetzt gespart, hast jetzt dein Geld und sagst jetzt zu deiner Frau, komm, ne, wir gehen jetzt. Und dann stehst du da, bist total überwältigt von den Emotionen und dann hast du da manchmal vielleicht eine Frau neben dir stehen, die dann irgendwie daneben steht und vielleicht auch nicht so viel mit der Materie anfangen kann. Und deswegen finde ich, ist es auch total wichtig, dass du diese Frau catchst und ihr eigentlich mal erklärst, so okay, was ist das eigentlich, was hier vor dir steht? Und wenn du das schaffst, natürlich auf natürliche Art und Weise, ne? Wenn du einfach merkst, okay, da hat jemand einfach keine Passion für, dann ist das ja auch okay. Aber wenn du das schaffst, dann dankt es dir auch der Mann.
Es ist ja, du hast ja gesagt, du warst vorher bei VW Audi, also warst ja schon in der VAG-Gruppe drin, also warst schon in der Family. Du warst immer Porsche-affin, da kommen wir mal später zu, warum gerade Porsche, können wir lange drüber diskutieren. Aber ich finde dich verdammt mutig, dass du diesen Schritt gemacht hast. Und erzähl mir jetzt, wie hast du als quasi angehende Verkäuferin bei Jungblut das Auto verkauft und wie machst du es jetzt als Unternehmerin, die Besitzer oder CEO von der Firma? Verstehst du, was ich meine? Ist es anders für dich oder ist es genauso?
Also die Leidenschaft bleibt immer die gleiche, das muss man ehrlich sagen. Aber natürlich hatte ich damals auch nicht so diesen tiefen Einblick, ne? Den ich ja heute natürlich habe, weil es mein Laden ist. Sodass du ja heute auch ganz anders mit gewissen Dingen umgehst, auch im Verkauf. Und früher war es so, klar, ich war jung, ich wollte auf Biegen und Brechen, ich wollte dieses Auto verkaufen und habe dann vielleicht auch mal schneller nachgegeben oder so, weil ich dachte, aber ich möchte jetzt dieses Auto verkaufen und ja komm, dann komme ich dir nochmal 1000 Euro entgegen oder so. Und das hat sich zum Beispiel auch heute geändert. Also ich entscheide noch weiser, würde ich sagen. Und ich bin auch nicht so nervös beim Autoverkauf. Mhm. Also da kommt jemand, der möchte, und über einen Preis kann man immer sprechen, das gehört ja auch dazu, ne? Aber
danke, dass du es einmal sagst. Ey.
Nur halt nicht so unverschämt.
Ja.
Genau.
Jetzt hast du alles wieder kaputt gemacht. Das muss man rausschneiden. Nein, Spaß. Okay.
Deswegen würde ich sagen, ich entscheide heute etwas weiser und mit etwas mehr Geduld, ja.
Aber bist du auch teilweise ein bisschen nervöser, wenn es drückt?
Ja, klar. Wer ist das nicht? Jeder ist mal nervös, wenn es mal nicht so gut läuft oder so. Natürlich sagst du dann auch mal, ja, komm hier. Aber trotzdem, jedes Auto, was bei mir steht, hinter dem stehe ich ja.
Okay.
Und ich habe mich damit beschäftigt, was kann so ein Auto kosten, wie kannst du so ein Auto verkaufen. Und deswegen ist das für mich eine schöne Sache, weil alles, was da steht, hinter dem stehe ich und das finde ich gut. Und deswegen kann ich das auch mit gutem Gefühl verkaufen.
Wie analysierst du da?
Wie ich ein Auto einkaufe? Mhm. Ich beobachte natürlich den Markt und ich glaube, gerade heute ist es wichtig, dass du schnell bist, dass du schnell unterwegs bist, dass du den Markt dir wirklich genau anschaust und guckst, was geht. Was geht am Markt, aber was geht auch bei dir? Kann sein, dass bei allen anderen, keine Ahnung, ein Panamera gut funktioniert. Bei mir ist es halt aber dann der Cayenne, der gerade gut funktioniert. So, also du musst wirklich gucken, was geht bei dir gut, was geht am Markt gut und du musst schnell sein. Und du musst auch, das muss man auch ehrlich sagen, wenn du ein Auto kaufst, da liegt ja die meiste Marge drin, da musst du auch immer schneller werden. Früher konntest du noch schon mal so, ja, und ich guck noch mal, und ich guck noch mal hier, noch mal da. Heute ist es wirklich ja auch schnelllebig geworden. Da musst du sagen, okay, ich gebe ihnen jetzt 100.000 Euro, ja oder nein. Und dann musst du aber auch performen.
Aber da kannst du ruhig verhandeln, das kann unverschämt sein, ne?
Verhandeln musst du, habe ich ja eben gesagt, gehört dazu.
Gehört dazu, stimmt. Wie siehst du denn die Entwicklung? Du bist ja, wie viel Prozent Porsche verkaufst du eigentlich?
Ich würde sagen 98.
98 ja. Prozent Porsche?
Ja.
Ich habe mal, weißt du, wie ich so richtig auf dich aufmerksam geworden bin?
Nee, sag's jetzt nicht.
Soll ich's nicht sagen?
Du meinst? Mit dem Ferrari?
Nein.
Okay.
Null. Nein, nicht gar nicht.
Okay, dann lass es sagen.
Nein, gar nicht. Ich hatte, ich habe ja 2 Jahre zwischenzeitlich in München gelebt. Mhm. Dann hat mir irgendeiner erzählt, sag mal, kennst du die Firma Jungblut? Ich so, ja, kenne ich. Hat jetzt eine Münchnerin gekauft. Ich so, okay. Das war erste. Dann habe ich in München gehört, dass eine Münchnerin Jungblut gekauft hat. Ich so, hä? Was will denn eine Münchnerin? Eine Hamburger Firma? Okay, bla bla bla. Aber ich höre ja immer so viel am Tag. So, und dann erstmal nichts passiert. Da bin ich zwischenzeitlich wieder zurückgezogen nach Hamburg. Mhm. Und dann warst du ja überall zu sehen. Auf diese Störwerbung. Überall. Und was ich mega frech fand, genau neben PZ am Berliner Tor,
wie geil ist das?
Porsche Zentrum, kommt die Frau
Beamer.
Du hast dich aber was Beamer, hast du? Instagram hast du auch Beamer, ne?
Nein, hatte ich mal.
Hast du jetzt auch noch?
Nee.
Nicht? Okay.
Schon Beimer.
Frau Beimer. Mhm. Sehe ich Frau Beimer neben PZ Hamburg. Und ich weiß ja, wie die Jungs ticken. Die haben mich wie die Pest gehasst alle, als ich noch tätig war. Bis heute noch. Inzwischen sind wir ja so Freunde, dass wir zusammen drehen können. Aber damals war so, oh Hamid, niemals. Nie. Ich hätte nicht mal einen Kugelschreiber da rausholen können. Wie ist es bei dir?
Ich habe es ja wieder auf meine Art und Weise gemacht. Ich dachte, okay, ich kann es jetzt einfach daran machen, weil die haben mir das angeboten.
Okay.
Klar mache ich das. Aber ich dachte, ich bin nicht so richtig unverschämt. Ich mache das schlau auf eine andere Art und Weise. Ja. Dann bin ich zum Geschäftsführer damals gegangen, der ja nicht mehr da ist.
Ja.
Und meinte, Mensch, ich würde gerne mal ganz kurz mit Ihnen sprechen. Ja, okay. Dann habe ich ihm das gesagt, dass ich hier mit Streuer und Werbung und dass ich ihn darüber informieren möchte, dass ich da gerne sein möchte mit meiner Werbung. Ob das ein Problem ist für ihn. Und habe ihn dabei ganz tief in die Augen geguckt. Damit bist du ja schon so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand, weil was willst du da jetzt sagen? Willst du sagen, nee, machst du ja nicht. Ja. Und dann hat er gesagt, ja komm, und mega nett, danke, dass Sie mich darauf angesprochen haben. Und danke, dass Sie mir das gesagt haben, Frau Beimer. Das macht keiner. Und damit war das Thema durch. Und damit konnte ich auch jeglichen Konfrontationen aus dem Weg gehen, weil ich meinte, ich habe es mit dem Geschäftsführer besprochen.
Krass.
Mhm. Aber hast du gelacht, als du vorbeigefahren bist?
Ja, ich hab dich ja immer gesehen. Das ist ja Wahnsinn, wie viel, man kann ja verschieden buchen. Ich war ja selber mal immer so drauf. Und,
was heißt denn immer so drauf?
Ja, als ich meine neue Sendung hatte, dann wurde es immer da extrem gepusht. Und zwar deutschlandweit. Ja, und dann hast du ja immer wieder Fotos zugeschickt bekommen. Krass. Ey, du bist da. Das hat eine Reichweite. Das ist unglaublich. Und gerade auch, die haben ja echt die Hotspots. Ja, ne? Ja. Und dann habe ich dich immer gesehen. Ich so, boah, wie findet das wohl Porsche? wenn Jungblut macht ja nur Porsche. Das hätte zum Beispiel, ich bin der Meinung, okay, Willi ist ja auch eine andere Generation.
Ja, voll.
Aber das hätte er nicht gemacht.
Nein, niemals. Ne? Niemals. Der Willi Jungwirt, muss man wirklich sagen, ich habe auch damals, als ich neben der Schule dort dann gearbeitet habe, kennst du das Käseblatt noch?
Ja, klar. Ja.
Im Käseblatt hat er eine Anzeige geschaltet. Und dann hat Mama mir das gezeigt. Sie so, guck mal, was ich hier im Käseblatt gefunden habe. Und ich so, ja super, bewerbe ich mich so. Ich kannte ihn ja, aber ich habe ihn natürlich trotzdem beworben. Und der hat bis heute, das lasse ich bis heute laufen, in der Welt am Sonntag, so einen kleinen Artikel, wir kaufen Ihren Porsche. Und das funktioniert. Das glaubst du gar nicht, wie gut das funktioniert. Und das war die einzige Werbung, die Herr Jungblut gemacht hat.
Krass.
Ja.
Aber er ist auch sehr schlau, weil genau da ist ja Kaufklientel ohne Ende, die noch diese Zeitungen lesen.
Ja.
Ne? Das ist einfach so. Heutzutage versuchst du alles über Instagram zu streuen. Der eine hat 1 Million Follower, der andere hat 2 Millionen Follower. Aber wie viele Käufer gibt es da drunter?
Und das ist echt, das ist wirklich the point, wo ich mir auch Gedanken drüber mache, okay, ich glaube jetzt nicht, es sei denn, man ist so berühmt, wie du es halt bist. Oh. Ich glaube nicht, dass du wirklich so über Insta jetzt so qualifizierte Anfragen bekommst, dass du da wirklich viele Autos drüber verkaufst. Das glaube ich einfach nicht. Aber vielleicht bin ich da auch noch nicht tief genug im Insta-Game drin. Für mich ist es so eine Mischung. So, okay, Instagram, LinkedIn finde ich auch, ist irgendwie eine Plattform, die underrated ist, die man nutzen sollte. Und aber auch sowas wie eine Zeitung.
Ja. Yeah.
Da denkt absolut. Ja eigentlich keiner mehr, auch so in meinem Alter, keiner mehr so drüber nach, okay, ich kaufe mir jetzt eine Zeitung, klar. Aber trotzdem gibt es ja diese Porsche-Fahrer, die 50 plus sind, die lesen am Wochenende gern nochmal eine Zeitung.
Die haben auch die Kohle.
Die haben auch die Kohle am Ende.
Ja, ja. Was war so deine letzte harte Verhandlung? Du hast ja eine Kompetition gehabt sogar, ne? Für wie viel? 1,5, 1,3? Du warst auf jeden Fall zu teuer. Wir sind ja nicht zusammengekommen. 1,650.
Und?
1,650 für euch jetzt, liebe Zuschauer oder Zuhörer. 1,65 Millionen Euro.
Ja, das stimmt.
Im Fachjargon sagt man einfach 1,650. Das ist verdammt viel Geld.
Brutal.
Das ist unfassbar. Brutal.
So, aber da kam jemand und hat gekauft.
Krass.
Ja.
Ich hab dich ja noch angerufen. Ich so,
ja,
wie sieht's
aber
aus?
Du kommst dann ja mit deinen Preisen da um die Ecke.
Nein, ich hatte dann echt einen Interessenten, dann sagst du, das Auto wird morgen abgeholt. Gut, 1-0 für dich.
Aber guck mal, jetzt sitzen wir hier.
Wahnsinn, ja, genau.
Auch gut.
Ja, genau. Was ist denn dein Ziel?
Mein Ziel im Business?
Mhm.
Du, ich würde mir wünschen, dass ich einfach noch ein bisschen freier werden kann, dass ich aktiver sein kann, was auch wirklich, was ich eben schon einmal angeschnitten habe, mit ich kann mehr reisen, um auch Autos zu suchen, um Autos zu kaufen, wenn mich Leute einladen, dass ich auch mal hinfliegen kann oder hinfahren kann, dass ich da so ein bisschen mehr Freiheit habe. Ich wünsche mir aber so für mich persönlich einfach, dass ich glücklich bin, dass ich nie die Freude daran verliere und dass ich natürlich Erfolg damit habe, dass ich auch, muss ich auch ehrlich sagen, so über Social Media und so vielleicht über die Zeit ein bisschen bekannter werden kann. Damit meine ich jetzt keine Followerzahl, aber dass Leute auch gerade so im Hamburger Raum, wenn sie über Porsche nachdenken, denken, okay, ich frage mal Janine Beimer. Das ist schon so ein Ziel von mir.
Okay.
Dass man mich so mit der Marke schon assoziiert.
Wie siehst du denn 98% Porsche? Ich hab gleich meine Meinung dazu, aber wie siehst du denn die Entwicklung aktuell von Porsche?
Ja, soll man da jetzt ehrlich drauf antworten?
Ja.
Ja. Ich sehe es schon schwierig. Ich glaube, die haben da so ein bisschen, ganz ehrlicherweise, so ein bisschen den Weg nicht verloren, aber sind mal so kurz vom Weg abgekommen. Das finde ich so ein bisschen schade. Also ich finde auch heute, wenn du dir ein Auto bestellst, ne, das ist ja wahnsinnig teuer. Also Wahnsinn. Mhm. Und ich finde, das steht dann irgendwann nicht mehr so ganz im Verhältnis. Deswegen, meiner Meinung nach, muss man da schon aufpassen. Und auch zum Beispiel Macan. Macan war ein Auto, das ging immer. Das ging immer. Das war das meistverkaufteste Auto von Porsche. Das hat die gerettet. Und dann sagen sie, okay, stellen wir ein, wir machen jetzt nur noch Macan E. Und da denkst du dir halt so, okay, politisch und so, ne, viel Druck, man muss auch was machen. Aber das war, finde ich, eine absolute Fehlentscheidung, das so umzusetzen. Das haben die dann ja auch irgendwann mal selber so gemerkt. Aber ich finde, dass die, ich meine, den Elfer, den kennt man seit eh und je. Nach dem 356er war es halt der Elfer. Und der hat sich bis heute durchgezogen und ja auch nicht großartig verändert, was so den Auftritt betrifft, ne? Und das finde ich halt so cool an der Marke Porsche, dass sich das wirklich wie so ein roter Faden irgendwie bis heute durchgezogen hat. Jeder kennt Porsche und Porsche ist irgendwie einfach ein Statement. Und ich finde, dass sie so ein bisschen zurückkommen müssen und so ein bisschen zurück zu dem, wofür Porsche irgendwie eigentlich mal stand.
Wofür standen die denn?
Ja, ich wusste das so nicht.
Du gibst dir so tolle einfach Pässe, ich spiele die einfach wieder zurück.
Ich finde, Porsche steht wirklich dafür, dass du irgendwie hart gearbeitet hast in deinem Leben, dass du irgendwann mal an den Punkt kommst und sagen kannst, okay, ich erfülle mir jetzt den Traum. Es ist auch von sehr, sehr vielen ja dieser Kindheitstraum, ne? Ich möchte irgendwann mal einen Porsche fahren und dass du dir so ein Auto kaufen konntest, dass du den gut fahren konntest und dass du ihn am Ende auch mit relativ wenig Verlust wieder verkaufen konntest. Ne? Und das hast du ja, finde ich, heute. Klar, wenn du dir Taycan kaufst oder Macan, das steht eh außer Frage, aber auch heute, wenn du dir ein Auto kaufst, das unfassbar teuer ist, wie willst du den dann fahren? Dann verkaufst du ihn irgendwann wieder und sag ich mal, hast ja viel, viel mehr Geld verloren als damals.
Ja.
Und das finde ich halt, da gehen sie so ein bisschen weg von.
Ja gut, es ist natürlich auch durch dieses Leasinggeschäft gekommen.
Ja,
ne?
Ja.
2 Jahre, 3 Jahre muss ein neues Auto herkommen, es muss ein Facelift kommen. Mein Gott, wie lange wurde der 964er gebaut, G-Modell und so weiter. Da konnten sie an die Modelle festhalten, aber da wurde Motorisierung dann wieder angepasst. Geändert. Aber jetzt ist es ja so, durch dieses Leasinggeschäft, was wir haben, dieses Schnellliebige, was wir in den 80er, 90er schon in Amerika hatten, ist jetzt voll Karacho in Deutschland angekommen. Ich meine, bei Mercedes gab es noch nie in der Geschichte, dass sie den GLE, der kriegt schon zum zweiten Mal einen Facelift. Das gab es noch nie.
Wahnsinn.
Das gab es noch nie. Ja. Es gab ein GLE, ein Facelift, dann ein neues Auto.
Genau.
Okay, aber jetzt wissen die nicht, was sie machen sollen.
Und sagen, okay, zweites Facelift.
Zweites Facelift, was haben sie geändert? Ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht ein Spiegel nur 3 Zentimeter verändert und dann sagen, ist ein Facelift, okay, komm. Und dann setzt du dich wieder 3 Jahre in ein gleiches Auto rein. Ich als G-Klassen-Fan kann sagen, ich feiere das. Ich liebe Autos, die genauso wie so ein 911er-Charakter. Das Auto ist ja auch seit 1978 auf dem Markt oder 79. Und die Silhouette hat sich ja fast nicht geändert. Und das feiere ich, diese Langfristigkeit, dieses Wiedererkennungsmerkmal. Ne? Das ist genial. Aber spielt dir die jetzige Porsche-Situation, die ja sehr, sehr schlecht ist. Und ich behaupte jetzt mal, wenn Porsche nicht VW im Rücken hätte, wäre Porsche pleite. Spielt dir das als freie, ich nenne es mal Porsche-Händlerin, nicht in die Karten?
Ja, voll. Ich bin ja mein Segment ist das Gebrauchwagengeschäft.
Genau.
Und da sage ich dir ganz ehrlich, 991, 997, Luftgekühlte, wenn du einen guten 64 hatte, gerade ein 64er Jubi-Modell, wenn du sowas hast. Und das sind ehrliche Autos. Selbst wenn die ihre Ecken und Kanten haben, selbst wenn vielleicht auch mal ein Wartungsstau war oder was auch immer, das sind ehrliche Autos und die gehen super. Mhm. Und auch 991, sage ich dir ganz ehrlich, es ist
krass, ne?
Es ist Wahnsinn. Ich habe letztens einen 991.2 Targa 4S in den Bestand bekommen, Nachtblau Metallic, innen auch dunkelblau, Vollleder, schönes Auto. Der war nach einer Woche war er direkt wieder
Wahnsinn.
Weg. Und das hast du bei anderen 911ern auch. Und das ist so das, wo ich sage, okay, viele sagen, okay, 992, muss man ja ehrlich sagen, sieht auch schon deutlich anders aus als ein 991. Klar, es ist so der 911er, er ist aber breiter, er sieht ein bisschen futuristischer aus. Innen mit dem schönen Schalthebel, den du da hast,
das
ist ja schon, das ist ja schon alles ein bisschen anders geworden. beim 992.2 hast du hier.
Genau, Start-Shop-Knopf. Feierst du das? Null. Kannst ruhig sagen.
Null
wir brauchen deine Stimme.
Null Komma gar nicht.
Feier ich auch nicht.
Das. Ja. Ich brauche, auch bei Porsche, ich muss einen Schlüssel da reinstecken, umdrehen,
ja, genau.
Diesen Sound hören, einen richtigen Schalthebel haben und schalten. Und das spielt mir deshalb ja sehr elegant.
Man merkt ja die Gebrauchtwagen, also Autos bis 2020, 2021, die bleiben mega stabil. Die steigen sogar im Preis. Mhm. Und die neuen Autos, die kaufst du und die verlieren rapide an Preis. Ich meine, ich habe jetzt gestern mit einem Händlerkollegen gesprochen, der hat schon den GT3 Touring Facelift 2 Stück bei sich stehen.
Oha.
Ja. Das war vor 3 Jahren unmöglich. Unmöglich, so ein Auto bei dir sofort stehen zu haben. Und dann noch als freier Händler. Und man merkt dadurch, dass es ist halt, ja, die Zeit ist sehr schwer. Die Zeit ist jetzt sehr schwer. Und die Ware bestimmt deinen Erfolg. Das ist einfach so. Du musst halt jetzt gucken, was picke ich mir raus, was schelle ich mir rein. Und deswegen glaube ich, dass die jetzige Porsche-Situation dir voll in die Karten spielt.
Ja, doch, spielt sie auch. Ja. Und da ist halt aber das Netzwerk wieder wichtig, weißt du, dass du halt auch an diese Autos rankommst. Weil es gibt auch viele, die sagen, okay, ich habe meinen 911er und was ist eigentlich gerade so die Alternative?
Ja.
Zum Beispiel dann, neuer, machen ja viele, kaufen Porsche, so kaufst du den 991, dann willst du einen 991.2, dann sagst du, okay, ich will jetzt einen 992 haben. Da muss man ja auch mittlerweile sagen, die sagen, okay, ich habe dieses Auto, ich bin damit happy und für mich gibt es gerade keine Alternative. Und wenn, ist die Alternative irgendwie auch ganz schön teuer und steht nicht mehr so ganz im Verhältnis. Und deswegen bleiben ja auch viele bei dem, was sie haben. Weshalb es natürlich auch schwieriger wird, an diese Autos ranzukommen, an die wirklich guten.
Ja, da sind halt viele Händler hinterher. Ne? Da bist ja nicht die Einzige. Da ist ja auf einmal ein Anruf, zweiter Anruf, dritter Anruf. Aber du hast ja auch, wenn wir jetzt mal zurückkommen, weil du die Firma übernommen hast, 21 sagst du, ne? 2021. Mhm. Im Gastronomiebereich würde ich sagen, cool, dass du überlebt hast.
Ja.
Im Automobilsegment würde ich sagen, du hast die geilsten Jahre mitgenommen.
Hast du recht. Oder? Danke.
Ja, ist ja so. Bei Corona ist ja krass gewesen.
Es ist brutal, was du da verkauft hast und auch für was für Geld.
Ja.
Das ist wild. Ja, das gibt es heute gar nicht mehr. Ist aber auch gesund, dass es das nicht mehr gibt. Mhm. Und die Blase musste ja dann auch irgendwann mal platzen. Ne? Deswegen ja, ich habe zu einer Zeit mich dann selbstständig gemacht, die, was das betrifft, natürlich mega war. Mhm. Aber du gehst ja auch mit dem Gedanken rein, okay, das bleibt ja nicht immer so bestehen. Also irgendwann kippt das Ganze, muss es ja kippen. Mhm. Und dann kommst du ja auch in eine, man muss sich doch grüßen als G-Klasse.
Ja, das war früher so, jetzt nicht mehr. Jetzt denkt er, dass ich seine Freundin anmache, wenn ich jetzt meine Hand hebe. Das war noch bis vor 5 Jahren so.
Meinst du?
100%. Ich fahre seit 2008 G-Klasse.
Und du jetzt, grüßt jetzt kein G-Klasse.
Doch, mehr, also man guckt sich ganz tief in die Augen jetzt. Ganz tief in
überlegt
die Augen.
So lange, oder?
Überlegt so und dann einer hebt die Finger und der andere auch so. Hallo, hallo, hallo. Ne? Dann freut man sich, dass er endlich mal gegrüßt hat. Früher war das gang und gäbe, egal wo du auf der Welt eine G-Klasse gesehen hast, als G-Klasse war, man hat sich gegrüßt. Und das war so ein nicht, Statussymbol würde ich es nicht nennen. Es war einfach
iconic.
Es war ein individuelles Auto für individuelle Leute. Aber jetzt ist es so kommerziell geworden. Ich bin auch am Überlegen. Es gibt auch jetzt, ich mache mal jetzt ein bisschen Eigenwerbung. Ja? Wir haben eine Folge schon gedreht. Ich bin auf der Suche nach einer Alternative. Und die erste Folge wurde, glaube ich, schon ausgestrahlt.
Porsche, die Alternative.
Nein, ich würde mir nie einen Porsche kaufen. Ich habe einen Porsche.
Na, welchen?
Ich habe einen Porsche, den ich total feiere.
Luftgekühlt.
Und ich habe einen Porsche, der immer mein Traum war und mein Traum erstmal jetzt bleibt. Also ich fahre selber einen 993. Ich liebe das Auto. Ja. Auch als Schalter, alles perfekt. Muss. Weißt du, alleine, ich weiß, dass das sich total blöd anhört. In S,
ja,
ich, auch wenn sich das so total blöd anhört. Licht an, Licht aus. Nicht hier wie Automatik,
oder?
Genau. Fernlicht an, Fernlicht aus. Lüftung umstellen. Weißt du, wenn es anfängt zu regnen? Weißt du, was ich meine?
Alles beschlägt.
Spiegel einstellen. Handy, gar vergiss es. Macht man sowieso nicht, aber vergiss es.
Ja,
weißt du, was ich meine?
Ja.
So, jetzt sind wir bei Nipoté. Jetzt gehen wir einen Espresso trinken, machen kurz Pause.
Ja,
und dann geht's wieder zurück.
Cool.
Boah, weißt du, was ich letztes Mal hatte?
Nee.
Also, jetzt ist jetzt keine Werbung für Mercedes, ja? Keine Werbung für Mercedes, aber das System hat dafür gesorgt, dass ich einen Menschen nicht getötet habe.
Dieses Active Pre-Save.
Genau.
Gedöns.
Du bist doch Porsche-Fan. Hey, warte, was macht er denn jetzt? Ach so, der macht
da
das.
Da steht jemand, den du gleich.
Genau so war's. Ich habe geparkt, es war dunkel. Und ich merkst du, wie konzentriert ich gerade bin? Es war dunkel. Und.
Ja, geht noch.
Geht noch, ne? Gerade jetzt, warte, das muss ich gleich nochmal erzählen, das wird so ein Highlight. So, auf jeden Fall. Es war dunkel, ich wollte gerade parken, da hat mir einer meinen Parkplatz weggenommen. Da war ich jetzt, ich bin eigentlich ein mega geduldiger Mensch, aber da war ich trotzdem ein bisschen sauer.
Mhm.
Weil mit so einem riesen Auto einen Parkplatz nochmal zu finden, kann schon ein bisschen dann nochmal dauern in Hamburg.
So keine Tiefgarage?
Da kommt er nicht rein.
Nee.
Nee, der hat doch 2,15 Meter mit Dachgepäckträger. Achso, habe ich keine Tiefgarage noch. Hast du eine? Boah, bist du ein Angeber.
Ich habe nichts gesagt. Träumen darf man ja.
Nein, auf jeden Fall habe ich dann gepackt. Aber das war auch nicht bei mir zu Hause, das war außerhalb. Hm. Und dann wollte ich rückwärts rausfahren. Da war so ein Politesse. Die sind ja auch so dunkel angezogen. Hm. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich fahre voll Karacho rückwärts. Auf einmal macht er eine Vollbremsung. Da kriegst du eh einen Herzinfarkt. Und dann sehe ich diesen armen Menschen in der Kamera. Der war schon weiß. Der war, also das war echt krass.
Das war echt krass. Eigentlich finde ich das System super nervig.
Super nervig.
Weil da muss nur irgendwas lang wehen
genau.
Und der geht an.
Ja, kannst ja einstellen. Ne?
Ja,
kannst ja,
ja
auf empfindlich, nicht so empfindlich. Ich habe ihn auch hyperempfindlich eingestellt.
Hast du?
Ja, extra. Jetzt ohne Scherz. Da bin ich auch mal bereit, einmal Herzinfarkt mehr zu haben. Das musst du auch ausmachen, dieses Geschwindigkeitsdings. Okay, wie war dein Cappuccino? Wie war's?
Der war sehr lecker.
Nein, sag mal jetzt.
Ja, wirklich lecker.
Nein, sag mal jetzt ehrlich.
Lecker!
Okay, würdest du da nochmal hingehen?
Ich würde da nochmal hingehen.
Das ist sehr gut.
Ich fand ihn auch sympathisch, muss ich sagen.
Ja, ne?
Ja, netter Typ.
So ein typischer Italiener durch und durch.
Brutal.
Und der weiß, auch Fußballfan ohne Ende, also der Typ ist einfach cool drauf.
HSV oder St. Pauli?
Boah, das muss. Er hat gegen St. Pauli gespielt. Der spielt irgendwo beim alten, irgendwo alte Herren
okay.
Und hat gegen St. Pauli gespielt.
Okay.
Muss ich mal nächstes Mal fragen. Gute Frage.
Pass auf.
Ja, ja. Zebrastreifen, ne? Bist du eine gute Beifahrerin oder eine schlechte?
Merkst du doch. Verstehe die Frage nicht.
Ja, aber beantworte mir das so mal. Also auch so. Aber
ich bin eigentlich eine gute Beifahrerin, würde ich sagen.
Okay.
Ich bin recht entspannt.
Okay.
Manchmal, wenn jemand irgendwie hier jemand fast umfahren möchte, dann helfe ich mal kurz.
Dann bist du sofort da.
Ja, genau. Dann bin ich da. Ich bin da, wenn du mich brauchst.
Wie sieht dein Privatleben aus als Unternehmerin?
Work-Life-Balance gibt es in meinem Leben nicht.
Okay.
Und mein Privatleben sieht demnach, wie soll ich dir das jetzt beschreiben? du arbeitest halt den ganzen Tag, kommst abends nach Hause, bist kaputt. Mhm. Diese Me-Time, von der ich schon sprach, die ist sehr wichtig, dass du sie dir nimmst. Aber es bleibt schon, es fällt viel hinten über. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Auch
und
im Privatleben. Was genau?
Was fällt hinten
über? Dass du so Zeit mit deinen Freunden vielleicht auch unter der Woche mal verbringen kannst, dass du mal irgendwo hingehen kannst, was du gerne machen möchtest abends. Es ist halt oft so, weißt du, dann bin ich noch in der Firma und dann dauert es zu lange und dann muss ich irgendwas absagen, weil ich halt einfach noch in der Firma hänge, weil ein Kunde noch Anruf reinkommt, was auch immer. Mhm. Und da merkst du schon, dass leider viel auf der Strecke bleibt. Aber ist okay, ich habe mich auch dafür entschieden, ne? Also muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
Aber Hanse, hat sich auch dein Umfeld dann dafür entschieden? Oder du meinst ja am Anfang, es sind viele dann nicht mehr so an deiner Seite, ne? Oder?
Das sagst du jetzt?
Ah, nee, nicht an deiner Seite, nicht negativ, sondern... also du. Ich kann sagen, von meiner Seite aus, viele haben dafür kein Verständnis. Und beim dritten genau. Mal absagen, sagen sie einfach, ey komm, vergiss es, dann lass
mich
es einfach.
In Ruhe.
Genau. Aber hast du es auch?
Ja, doch, habe ich auch. Also auf jeden Fall, es gibt... diesen Kern, den ich habe, und der wird auch immer bleiben, und über die bin ich auch wirklich unheimlich dankbar und damit bin ich auch fein. Ich brauche dieses große, viele Freunde brauche ich nicht, habe ich auch keine Zeit für.
Mhm. Und meine Tochter ruft an. Machen wir mal so. Okay, erzähl.
Und deshalb merkst du schon, dass man Bekannte hatte, die dann, was du gerade gesagt hast, nach dem dritten Mal meinten, sie sind sauer auf dich. Oder schon beim ersten Mal. Oder wenn du schon beim ersten Mal 20 Minuten zu spät kommst, sind sie sauer auf dich. Und da sage ich halt auch, ganz ehrlich, auch ich habe da dann irgendwann auch hart aussortiert. Ne? Mhm. Weil ich sage, es tut mir nicht gut. Und wenn es mir nicht gut tut, dann möchte ich es auch nicht machen.
Und sind das, also kannst du erfahrungsgemäß sagen, sind die Leute eher bei dir geblieben? Was heißt bei dir geblieben? Aber so hat sich die Freundschaft mehr aufgebaut, die auch selber Unternehmer sind?
Lustig, dass du es fragst. Von meinen Freundinnen ist keine Unternehmerin.
Aha.
Alle im Angestelltenverhältnis. Aber ich habe schon, also meine Mädels, das sind Powerfrauen. Die sind zwar angestellt, aber es sind Powerfrauen und die verstehen das. Gerade letztens habe ich meiner Freundin wirklich, glaube ich, zum 6. Mal abgesagt, weil ich es nicht geschafft habe. Grüße gehen raus.
Okay.
I'm sorry. Ja. Aber die ist nicht sauer. Nie. Die versteht das. Und sagt, alles gut, lass uns einfach telefonieren. Und ganz ehrlich, Hamid, solche Leute brauchst du doch um dich herum.
Das stimmt. Und was mit Urlaub? Beantragst du deinen Urlaub bei dir selber und genehmigst du das selber, oder?
Ja.
Wie machst du es mit Urlaub?
Ich komme dann so zu mir und sage, hallo Frau Beimer.
Oder wann hast du zuletzt Urlaub gemacht?
Wann habe ich zuletzt Urlaub gemacht? Das ist schon ein bisschen her. Nein, stimmt gar nicht. Ich war über Weihnachten, ne, in den Bergen Skifahren mit der Familie.
Okay.
Das liebe ich. Skifahren ist für mich das Beste auf der ganzen Welt.
Besser als Sonne?
Ja.
Echt?
Ja. Okay. Würde jeden Skiurlaub, jeden Sommervorurlaub vorziehen.
Ehrlich jetzt?
Ja, wirklich jetzt.
Okay.
Ich liebe auch die Sonne, das Meer, gar keine Frage. Aber in den Bergen, die Luft, die Ruhe, du hast eine unheimliche Ruhe in den Bergen.
Mhm.
Die gibt dir so viel Energie und so viel Kraft. Und wenn du auf deinen Skiern stehst und du konzentrierst dich nur darauf und hast diese Natur um dich herum. Ich bin so ein krasser Naturmensch geworden. Hat sich auch verändert seit dem Unternehmersein. Ich bin krasser Naturmensch und das ist so einer der wenigen Dinge, wo ich wirklich den Kopf mal ausgeschaltet bekomme.
Okay.
Also es war mein letzter Urlaub.
Also bist du viel mit deiner Familie unterwegs und mit deinen Freunden?
Ja.
Okay.
Mhm. Schon.
Verstehe. Wie ist denn das abgelaufen? Du hast dann die Firma gekauft und dann Gewerbeummeldung und wie läuft denn sowas ab? Wie machst du das?
Wie ich eine Firma kaufe?
Ja, du hast einfach, dir wurde die Firma angeboten, da hast du gesagt, okay, Summe X, brauchst keine Summe zu nennen, aber Summe X, das ist, glaube ich, für viele interessant, wie so ein Verkauf, wie so eine Übernahme stattfindet. Es werden ja Vereinbarungen getroffen.
Genau.
Es werden so, wie war es bei dir?
Also da brauchst du dann wieder einen guten Steuerberater und einen guten Anwalt, den brauchst du im Leben und gerade als Unternehmer brauchst du das. Du beschäftigst dich ja dann intensiv damit, ne, und sagst, okay, da wird eine Zahl in den Raum geworfen und dann sprichst du halt darüber, ne? Weil, na klar, muss man da irgendwie einen fairen Mittelweg finden. Dann guckst du, okay, gibt es da Immobilien oder nicht? Und wie ist das Netzwerk? Und wie nützlich ist das Netzwerk? Ich kann ja auch eine Kartei von 5000 Leuten haben, aber da kannst du nichts mit anfangen. So. Weißt du, da musst du auch erstmal filtern. Dann musst du dir Gedanken darüber machen. Dann holst du dir natürlich auch Hilfe vom Anwalt, vom Steuerberater, von deiner Familie. Und dann eruierst du. Ne? Und dann gibt es viele, viele, viele Gespräche. Und viele Vereinbarungen, wie du es gerade schon ganz richtig gesagt hast, was darf man auch nicht. Da gibt es natürlich auch einige Vereinbarungen. Und wenn du das dann alles, sage ich mal, am Ende des Tages unter Dach und Fach gebracht hast, dann kommt der große Moment und gehst zum Notar.
Okay. Und dann ist die Spannung da, oder was?
Heftig.
Ja, ne?
Ja, ist heftig.
Weil dann
du
ist es ja,
so.
Dann ist es ja, boah, ich glaube, ich habe einen Platten. Nein, Spaß. Ich war auf diese Riffeln. Okay, und dann, wie war es für dich da?
Das ist schon ein krasser Moment. Du bist, nochmal, es ist total egal, ob du 25, 45 oder was auch immer bist, aber trotzdem mit 25 fehlen dir ja auch irgendwo noch Lebenserfahrung. Ne? Und du gehst da so hin und ich bin so ein Typ, ich wurde auch immer ins kalte Wasser geworfen. Mhm. Und ja, mach mal, Janine. Das ist krass. Da hast du echt schwitzige Hände, ne? Und denkst dir so, puh, okay, that's it. Ist es das jetzt? Und dann unterschreibst du und dann hast du irgendwie auf einmal eine Firma. Das ist schon heftig.
Das ist krass. Was ich aber noch heftiger finde, ist, dass du dann so einen alt eingefleischten Willi Jungblut hast. Für viele, die jetzt im Süden sind oder im Norden, ist das schon ein Riesenbegriff. Dann noch 2 Jahre in der Firma, da hast du ja gesagt, 2 Jahre noch involviert war und du kommst als 25-Jährige, die gerade einen Notarvertrag unterschrieben hat und sagt so, jetzt muss ich ja die Fäden hier ziehen. Wie kamst du damit klar? Dein Chef, du bist der Chef von deinem Chef geworden.
Krass, oder?
Wahnsinn!
Und mein erster Berührungspunkt war ein Girls Day mal. Ein Girls Day, war ich 12. Und auf einmal ist der Herr Jungblut mein Mitarbeiter.
Krass.
Also es ist heftig. Aber ich meine, man muss ein bisschen anders betrachten, weil er hat ja auch mich gefragt. Also er ist ja aktiv auf mich zugekommen. Mhm. Und ich glaube, das sind dann schon mal andere Ausgangspositionen. Ne? Er hat sich damit ja auch schon beschäftigt im Kopf, sonst würde er mich ja auch nicht fragen. Trotzdem, als es dann soweit war, das werde ich nie vergessen, da wollte er ein Auto kaufen und da meinte ich, nee.
Oh.
Ich kaufe den nicht, nicht zu dem Preis. Ja, aber du weißt doch ganz genau und ich weiß es doch und so, ne? Ich so, ja, aber mache ich jetzt nicht. Da hast du dann natürlich schon mal kurz so gemerkt, so huch, okay, irgendwie, warte, wo bin ich hier? Auf beiden Seiten, aber wir haben es beide mal super sportlich genommen. Also wir haben dann irgendwie einmal kurz gelacht und dann war auch wieder gut. Und er hat, das muss man wirklich sagen, er hat das wirklich toll gemacht. Also nicht so dieses, ich bin jetzt hier, ich bin noch der Jungblut, sondern er ist dann auch wirklich zu mir gekommen und meinte, ich möchte das mit dir besprechen. Wie siehst du das? Würdest du das Auto kaufen? Würdest du dies machen? Würdest du jenes machen? Also das muss man sagen, auch da war mir ein richtig, richtig gut eingespieltes Team.
Okay. Das ist ja auch, meistens ist ja so, auch da passieren auch viele, viele Sachen, wo man sagt, ey, boah, das hätte anders laufen können. Ne? Mhm. Da passieren auch viele, also entstehen auch viele Streits. Ja. Weil gerade wenn der alte Besitzer, Geschäftsführer noch Geschäftsführer bleibt oder Besitzer mitarbeitet, dann kommt er mit. Das ist schon, wenn der ein Auto kaufen will und du sagst nein, da muss man auch erstmal Mut dazu haben. Ne?
Auf beiden Seiten so irgendwie, ja, weißt
aber
du?
Aber mehr auf deine Seite.
Ja, schon. Schon. Aber ich habe es halt in dem Moment nicht gefühlt. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe das Geschäft nicht gesehen mit diesem Auto. Und dann musst du ja einfach auch sagen, so nee, so geht's jetzt halt gerade nicht. Aber irgendwann, natürlich gibt es auch Momente, da wird es dann halt mal ein bisschen schwieriger oder da gibt es halt mal Diskussionen. Aber man muss sagen, trotzdem, ich meine, Herr Jungblut ist mein Mentor gewesen. Das muss man einfach so sagen. Und deswegen habe ich auch einen riesen Respekt vor ihm und werde ich auch immer haben. Und deswegen ist es so, er hat mir sein Baby in die Hände gedrückt und ich darf dieses Baby weiterführen und aber auch anders führen. Und ich muss es auch anders führen als
ja,
er. Und ich glaube auch, irgendwann ist er auch so in diese Zeit gekommen, wo ja viel mit Social Media und dies. Und ich fing dann ja auch so ein bisschen damit an. Und er meinte so, nee, ich will mich jetzt nicht vor die Kamera stellen und da jetzt irgendwas sagen. So, ne? Da merkst du dann vielleicht auch so ein bisschen diese alte Generation. dass so ein Wechsel stattfindet und manche dann vielleicht auch nicht sofort im Kopf das verarbeiten können. Ne? So, okay, irgendwie, ich komme ja von da, jetzt sind wir irgendwie hier. Also das tat dann auch schon ganz gut, dass da frischer Wind natürlich reingekommen ist, aber vor allen Dingen auch, dass er mir so viel Vertrauen geschenkt hat, dass er überhaupt gesagt hat, okay, mein Baby möchte ich jetzt dir übergeben. Und deswegen hat es gut geklappt, das nach einem.
Ja, ich weiß, ich habe es jetzt erst gesehen. Du erklärst so toll, ich bin voll, du erklärst das so bildlich, weißt du, visuell. Ich bin voll jetzt in diese Thematik drin. Schön. Und muss auch nebenbei Auto fahren. Das ist nicht so
Soll
einfach.
Ich fahren?
Nein, ich fahre. Bist du gerne Chefin?
Ich sehe mich gar nicht so als Chefin. Also klar habe ich am Ende die Verantwortung und ich mag das sehr gerne, selber zu entscheiden. Und ich mag das sehr gerne, dass ich entweder eine gute Entscheidung treffe, ich habe auch schon ganz falsche Entscheidungen getroffen, aber das formt dich auch zu dem Menschen, der du dann irgendwann bist, weißt
Welche
du?
Welche zum Beispiel? Was war so deine schlimmste Entscheidung?
Schlimmste Entscheidung kann man jetzt so nicht sagen, aber zum Beispiel habe ich eine G-Klasse mal gekauft. In der Zeit, wo der Mega-Hype war um diese Autos.
Okay.
Und da hat die Emotion die Kalkulation geschlagen.
Ach so.
Und ich habe brutal viel dafür bezahlt.
Okay.
Habe so fett miese daran gemacht.
Okay.
Das war wirklich eklig. Aber das gehört ja auch dazu, weißt du? Und das ist das, was ich meine. Dadurch formst du dich ja auch, ne? Ich meine, durch die Fehler auch, die du machst, kriegst du Erfahrungen, wirst die oder der, die du bist, dann am Ende des Tages. Deswegen ist das schon alles gut so. Aber so jetzt zu sagen, ich bin hier die Chefin, das ist nicht so mein Stil.
Wie ist das denn im Privatleben dann für dich, wenn du
da
sagst...
Da bin ich der Boss.
Da bist du der Boss, ne?
Dann,
nein, wie machst du es im Privatleben? Also ich meine, die Männerwelt tickt ja da ein bisschen anders. Wie machst du es da?
Wie ticken die Männerwelt denn?
Gute Gegenfrage. Also ich finde, also viele Männer haben ja nicht Angst, sondern möchten gar nicht so eine richtig starke Frau neben sich haben.
Weißt du, da gehe ich nicht mit.
Da gehst du nicht mit, okay.
Nee. Viele Männer sagen, dass sie es ganz toll finden, so eine starke, unabhängige, was auch immer für eine Frau dann an ihrer Seite zu haben. Aber dann, wenn es so ist, dann kommen sie damit nicht klar. Und das ist ja nicht bei jedem so, ne? Es gibt da ja auch wirklich tolle Menschen, tolle Männer. Da will man ja auch nicht immer alle über einen Kamm scheren. Aber das merkst du schon, dass es dann natürlich schon auch mal problematisch werden kann, wenn du dann Köpfchen hast, wenn du weißt, wie du diskutierst, wenn du weißt, ne, wie du es halt machst, dass du selber selbstständig bist, ein Business hast und vielleicht auch später zu Hause bist, weil du halt einfach noch am Arbeiten bist, merkst du natürlich schon, dass es da Menschen gibt, die in der Realität dann am Ende nicht so gut damit klarkommen. Aber ist ja auch okay.
Ja, aber das sind dann sehr schwache Männer.
Ich finde dich langsam sympathisch.
Nein, es ist so. Es ist einfach so, ja.
Ja.
Also ich meine, wenn ein gestandener Mann in sein Leben steht, selber Erfolg hat und so weiter und autonomes Leben mag, trotz Partnerschaft, dann kann doch einem nichts Besseres passieren, als eine selbstständige, eigenständige Frau zu haben. Weil es ist eigentlich immer quasi das Gleiche. Jeden Menschen, den du kennenlernst, gerade so in der Anfangsphase, ist jeder selbstständig, jeder ist der Hero, jeder ist der Beste, jeder ist alles so. Und dann so nach 8, 9 Monaten merkst du so, okay, alles klar, boah, so ist gar nicht mal so, alles nicht so richtig, was ich am Anfang so gehört habe.
Ja.
Okay? Und also ich find's total schwierig, wenn du dann mit einem, oder wenn du dann einen Menschen kennenlernst, der nichts von Unternehmen, also nichts im Unternehmerleben mal zu tun hatte, sondern nur immer festangestellt oder Beamter ist oder sonstiges, der bei allen Respekt, die arbeiten natürlich auch, aber jetzt nicht so ein Unternehmerleben haben, wo die einfach sagen können, ey, weißt du was, wir haben jetzt zwar 2 Wochen Urlaub geplant, aber hier sind 2 Sachen auf dem Tisch, wir können nicht 2 Wochen Urlaub machen, wir können nur 10 Tage Urlaub machen oder wir können vielleicht gar keinen Urlaub machen. Weil gerade die Zahlen so miserabel sind und ich kann jetzt gerade keinen Urlaub machen.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Und wenn du dann eine Person hast, die das überhaupt nicht versteht.
Nein, forget it.
Dann kann es nicht funktionieren.
Kann es nicht.
Genau. Und das ist schwierig. Aber wenn ein Mann 100% in seinem Leben steht, dann ist es doch das Beste, was dir passieren kann, eine eigenständige Frau neben dich zu haben.
Ja, aber ich glaube so, das sind dann ja auch mal Unternehmer, ne? Das sind ja auch Leute, die Unternehmen führen, die sagen, Mensch, eine starke Frau an meiner Seite, das finde ich richtig toll. Aber in der Realität ist es dann doch manchmal anders. Das muss man einfach ehrlich sagen.
Das ist Wahnsinn. Und leidest du darunter?
Nee, was soll ich darunter leiden? Ich kenne ja meinen
Rudi.
Weißt du, ich kenne meinen Wert. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wofür ich stehe. Und ich weiß, was ich möchte. Und entweder das funktioniert oder es funktioniert halt nicht. Du kannst nicht jeden Menschen dahin bringen, wo du ihn gern hättest. Und du kannst auch Menschen zum Teil nicht mehr verändern. Und das ist auch richtig und das ist auch gut so. Du musst halt für dich wissen, okay, was möchtest du selber in deinem Leben?
Was möchtest du in deinem Leben?
Vor allen Dingen Gesundheit und Ruhe. Das sind so zwei Sachen, die ich gerne möchte, die mir wirklich wichtig sind. Aber auch so ein bisschen mehr reisen, das wäre schon cool. Das muss ich wirklich sagen. So ein bisschen noch mehr die Welt sehen.
Die Welt sehen immer mit einem Auto oder die Welt auch mal ohne Autos?
Auch mal ohne Autos.
Ja?
Ja.
Ja, das kann ich 100% nachvollziehen.
Oder?
Ja, 100%. Ja,
ich
ja.
liebe es. Ich kann mit dir Tag und Nacht, ich kann mit dir eine Woche über Autos sprechen, über alles. Ich habe da richtig viel Freude dran. Ich liebe es. Aber es ist auch mal schön, wenn es mal keine Autos gibt.
Ja. Ich stelle dir mal jetzt ein paar Fragen und du antwortest sofort, ja?
Ja, okay.
Nicht überlegen und nicht diskutieren. Ja? Ich muss mich ein bisschen darauf vorbereiten, wenn Ampel grün ist. Bist du nervös?
Ich helfe dir.
Du kamst also dem Thema, ich kann nicht so gut abgeben und so weiter. Und da wollte ich ja nochmal drauf zurück. Ich habe auch das Problem. Ich habe da ein Riesenproblem und das sehe ich bei mir, oder wenn ich das zurück betrachte, ich bin dann lange nicht mehr, ich bin zwar im Geschäft, aber nicht so wie du jetzt in einem Autohaus, okay? Aber das war meine Schwäche, dass ich kein Team aufgebaut habe. Weil für mich gab es keinen Verkäufer, der mir über einen Verkäufer gesprochen, liebe Grüße an Moritz, der jahrelang bei mir dann gearbeitet hat, egal was ich hatte, was auszusetzen, weil ich es besser konnte. Egal wo, ich musste es immer selber, es musste immer über meinen Schreibtisch gehen und so weiter und so weiter. Und dann habe ich mal da war ich mal am Flughafen und hatte eine Wartezeit. Und da zu dem Zeitpunkt hatte ich zwei Handys. Dann war ich da hab mir einen Espresso geholt und dann ein Handy nach dem anderen und der Laptop nochmal geschrieben. Und dann hat er mich die ganze Zeit angeguckt und mir war das voll unangenehm nach einer Zeit, weil ich das so ein bisschen gecheckt habe. Und irgendwann hat er mich angeguckt und meinte, sagen Sie mal, was machen Sie beruflich? Also, wie alt war da? Ende 60, ne? Ich so, ich habe einen Autohandel. Ah, okay. Und also scheint wohl nicht so gut zu laufen bei Ihnen. Ich gucke ihn so an. Ich so, wie meinen Sie das? Ja, ist das Ihr Autohaus? Ja, ist mein Autohaus. Ja, dann sind Sie ein schlechter Manager. Und dann hat er gesagt, dann habe ich gesagt, ja, okay. Da hab ich echt alles so, der hat mich so, das war so ein richtiger Menschenfänger, ne? Der hat mich so gefangen. Dann habe ich alles weggelegt, Laptop zu. Und dann habe ich ihn dann gefragt, was machen Sie denn? Dann hat er gesagt, er ist Manager von einem Top-Unternehmen. Das darf ich jetzt nicht nennen, aber der war von einem Top-Unternehmen Manager. Und er meinte, wissen Sie, was das Unterschied ist? Ich manage. Ich habe eine Assistentin und ich habe mehrere Mitarbeiter, wo ich nur noch die Aufgaben teile. Und ich treffe aber zum Schluss, die harten Entscheidungen treffe ich. Aber wenn ich die Entscheidung getroffen habe, lasse ich machen. Das hat mich so geprägt, wo ich das dann versucht habe, aber trotzdem nicht hinbekommen habe, weil das eine Charaktersache ist.
Ja,
weißt du? Auch so. Und aber das muss man können. Er hatte kein Handy. Er hat keinen Laptop bei sich gehabt, weil er alles im Griff hatte. Krass. Und das ist ein Top-Manager.
Das ist so.
Und dann sind so Workaholics, dann scheitern Beziehungen, es scheitern Freundschaften. Es scheitert, teilweise Familie kommt dann auf die kurz und so weiter und so weiter. Für was? Ob sich das lohnt, weiß ich nicht.
Aber meinst du nicht auch, dass der Topmanager da reingewachsen ist?
Ja, aber er hat zugelassen, da reinzuwachsen. Ich war nie der Typ, der das sogar zulässt.
Mhm.
Ich wollte das gar nicht. Es ging gar nicht.
Wolltest du es nicht? Oder du hast es natürlich schon versucht, aber hast
versucht.
Gemerkt, okay.
Es ging einfach nicht. Und ich musste nochmal nachhaken, ich musste nochmal nachfragen und so weiter und so. Und jetzt heutzutage muss ich mich echt kontrollieren. Ja, alles gut. Keine Angst. Aber heutzutage muss ich mich echt kontrollieren, dass ich sogar meinen Kameraleuten jetzt nicht, weil von Kameras habe ich gar keine Ahnung. Aber selbst da versuche ich zu sagen, ey, mach das so und so und so und so. Und dann guckt er mich an und sagt, was willst du von mir?
Ja, ja, ja.
Weißt du, was ich meine? Und
ich glaube, das kann auch nicht auf lange Zeit funktionieren.
Ja.
Du kannst nicht alles jonglieren. Es geht nicht.
Ja.
Und du kannst versuchen, so viel wie es nur geht, irgendwie den Leuten abzunehmen, so nenne ich es dann. Aber es gibt Leute, die können besser filmen als du. Die wissen, die haben viel mehr Ahnung von du als von der Kamera. Aber trotzdem möchtest du etwas dazu sagen, ne?
Mhm.
Obwohl du vielleicht gar nicht so viel Ahnung hast wie jemand anderes. Und sowas gibt es einfach. Und ich glaube, man muss versuchen, das zuzulassen. Aber ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, mir fällt das auch ultra schwer.
Mhm.
Weil am Ende sage ich so, nee, ich würde es jetzt so machen oder so. Oder komm, ich mache das schon schnell. Aber ich glaube, da muss man reinwachsen. Ich glaube, das kriegt man hin, wenn man wirklich, wirklich an sich arbeitet. Ich glaube, dass man es schon hinkriegt. Ich habe es bis jetzt noch nicht hingekriegt, aber vielleicht wird das ja noch.
Du bist ja, du hast ja ein Unternehmen übernommen, was ja extrem in der Nische ist.
Mhm.
Hast du dir dann einen Zettel und Stift genommen und hast dir deine Risiken und ein, also Pro und Contra aufgeschrieben? Oder hast du aus Bauchgefühl sofort gesagt, ey, so ein Angebot kriege ich nie wieder, ich mach's jetzt?
Ja, ich habe vorhin schon kurz erwähnt, mein Bauchgefühl täuscht mich nie.
Mhm.
Und das war gut. Und ich habe natürlich Risiken, Pro-Contra-Liste so für mich geführt, ja. Aber am Ende ist es halt einfach meine Leidenschaft.
Mhm.
Und ich dachte mir, Janine, wenn du das jetzt nicht machst und auch auf der Basis, muss man auch ehrlich sagen, dann passiert das nie wieder. Und deswegen dachte ich, okay, egal was gerade ist, egal was kommt, ich mache das jetzt, weil ich dahinter stehe. Und du hast immer schwere Zeiten. Du hast auch gute Zeiten. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass du einfach auch an dich glaubst. Und wenn du dahinter stehst, dann kann das schon klappen. Und ganz ehrlich, Hamid, wenn es nicht klappt, dann kannst du wenigstens sagen, ich habe es probiert.
Ja.
Und wirfst du nicht dein Leben lang vor, okay, scheiße, hätte ich mal.
Das stimmt.
Ist meine Einstellung dazu.
Was haben deine Eltern dazu gesagt?
Die standen da voll. Also Papa fand das richtig cool.
Ja.
Er ist auch Unternehmer. Und der fand das richtig cool. Und Mama auch. Mama war natürlich so ein bisschen mehr, wie Mütter sind. Und nein, und nicht, dass dann ne, du gar keine Zeit mehr hast, auch für dich selber. Und ich möchte, dass es dir immer gut geht. Und mach das, was du wirklich möchtest. Aber die standen da voll hinter mir. Voll. Also wirklich voll. Und das hat mir auch so eine Energie und so viel Kraft gegeben, dass ich meinte, okay, ich stehe auch am Ende nicht ganz alleine da. Ich habe natürlich, wenn ich sowas, sage ich mal, gegen eine Wand fahren würde, dann stehe ich natürlich alleine da in dem Sinne. Aber ich habe ja trotzdem meine Familie, die mich als Menschen nicht alleine lässt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Was war so der nervigste Kunde, den du mal hattest? Das ist ein Porsche-Segment. Ich muss sagen, Porsche zu verkaufen, ne, gerade im Gebrauchtwagen-Segment, muss
ist das Schönste, was
boah,
es gibt.
Da muss man, das sind die schlimmsten, penibelsten nee. Kunden nee. Der Welt.
Nein, Entschuldigung.
Doch.
Das stimmt nicht.
Die kommen mit einer Lupe, die wollen ein Auto kaufen. Das Auto ist ja, 8 Jahre alt.
Die gucken sich zu viel deine Videos an.
Nein, die 8 Jahre alt, 15.000 Kilometer oder 20.000 Kilometer gelaufen. Dann kommt er mit einer Lupe. Und guckt sich das an. Das
ist aber ein Steinschlag.
Ja, genau, der ist doch ein Haares. Und dann macht er die Tür auf. Ja, nee, also die Sitze, nein. So, ey, warum bist du dann hier?
Mhm.
Weißt du, was ich meine? So, und Porsche Oldtimer, ganz schlimm. Dann kommt er mit 3 Gutachter, 4 Kumpels. Dann hat er 8 Bücher gelesen, ist in 15 Foren drin gewesen. Und dann kommt er zu dir. Und dann sagt er, nee, 1974 waren die Sitze 1 Millimeter weiter nach rechts. Und dann sagst du, ey, bitte bleib fern, ey, bitte, bitte. Allgemein auch, wenn wir den RS sehen, wie viele gefälschte RS gibt's? Das ist 70er.
Heftig.
Es gibt mehr gefälschte als echte.
Als echte.
Ja, genau. Und wie machst du das? Wie gehst du mit solchen Kunden um?
Das ist doch gerade das, was Spaß bringt. Das ist doch die Herausforderung. Also natürlich liebe ich das, wenn jemand einfach reinkommt und sagt, hey, geiles Auto, den möchte ich haben. Und wenn jemand das auch wertschätzt. Was ich wirklich nicht ab kann, und das ist zu deiner Frage, was war so der nervigste Kunde, wenn jemand zu mir reinkommt und sich für ein Auto interessiert und er erzählt mir erstmal 15 Minuten was Schlechtes an dem Auto.
Ja.
Und dann sage ich immer, guter Herr, gute Frau, was auch immer, ich finde das total nett, mich mit Ihnen zu unterhalten, und ich spreche gern mit Ihnen noch über Porsche oder Gott und die Welt, aber Sie sind doch zu mir gekommen, Sie sind doch auf mich zugekommen, weil Sie sagen, das ist ein so tolles Auto. Mhm. Warum machen Sie es 15 Minuten lang schlecht? Das machen Sie hoffentlich nicht, um den Preis zu drücken. So, und dann guckst du natürlich, was kommt. Und dann, und so war es auch nicht gemeint. Dann rudern schon mal welche zurück. Davon habe ich zum Glück auch nicht so viele gehabt. Aber das kann ich wirklich nicht ab. Wenn jemand zu mir reinkommt und erstmal das Auto schlecht macht, das mag ich nicht.
Ja, warum ist er dann gekommen, ne?
Ja, aber wirklich. So, das ist schon so was, oder eigentlich bei mir die Nummer 1 auf der Liste ist, hallo Frau Beimer, was ist letzte Preis?
Och, ja, ja.
Nee, da sag ich so, weißt du was?
Ja. Aber gibt es sowas auch in deinem Segment?
Ja, voll.
Echt?
Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Gibt es auch?
Weil in dem Segment ist ja, man fährt immer hin, schaut sich immer das Auto an, schaut sich die Historie an, schaut, ich habe keine Ahnung, die alles komplett an, und dann fängt man an, über den Preis zu reden. Aber es sei denn, es ist ein Neuwagen, okay, dann will man da noch mal ein bisschen was machen.
Mhm.
Und dann macht man das.
Oder aber nicht? Weißt du, wie viele, und das finde ich auch so krass, wie viele Autos ich ungesehen verkaufe?
Wahnsinn.
Das hat sich
aber
total
verändert. Aber so mehr Neuwagen verändert. Oder mehr
Dings? Nein, auch
Gebrauchte.
Hier 991, 70.000 Kilometer.
Wahnsinn.
Den guckst du dir eigentlich schon mal an.
Eigentlich ja.
Machen viele nicht mehr. Aber deswegen ist, glaube ich, auch in der heutigen Zeit ist sehr, sehr wichtig, dass du eine vertrauensvolle Person bist.
Stimmt.
Wenn du das Vertrauen aufbaust, wenn die Leute Vertrauen zu dir haben. Ich lebe ja auch von der Mund-zu-Mund-Propaganda, dass ich weiterempfohlen werde.
Mhm.
Und wenn jemand sagt, hey, geh mal zu Frau Beimer, die ist gut, die macht das, dann ist das wie ein Sechser im Lotto.
Mhm.
Weil die sagen dann, okay, bei dem hat es ja auch gut geklappt,
absolut.
Bei dem auch. Ich habe ein bisschen was gelesen,
mhm,
und alles ist okay. Und selbst wenn dann mal irgendwas ist, dann kriegst du es auch immer geregelt. Aber es ist schon echt viel, dass Menschen Autos kaufen und sie sich nicht mehr anschauen. Sogar bei Gebrauchtwagen.
Wahnsinn. Mhm. Okay, dann sag mal, Ferrari oder Lamborghini?
Ferrari.
Echt? Warum?
Ja. Warum?
Ja.
Ist für mich nach Porsche so die Marke, die mich am meisten anspricht. Emotion. Ich bin einfach ein emotionaler Typ.
Ja, ist aber Lamborghini auch.
Nee, ja. Aber Ferrari catcht mich mehr.
Echt?
Ja. Also ich finde zum Beispiel Pista, 488 Pista ist für mich...
Hat sie auch einen gehabt, sind wir auch nicht zusammengekommen.
Nee, warum nicht?
Hast keine Streifen gehabt.
Ja,
also du nicht, das Auto hatte keinen Streifen. Das Auto hatte keinen Streifen.
Klar, auf dem Pista Streifen, verstehe ich.
Aber?
Aber ohne? Komm.
Ja, seltener, ne?
Seltener.
Fast alle haben mit Streifen
besonderer. Schöner, eleganter.
Was war das? War noch eine coole Farbe, ne? Was war das?
Grigio Scuro.
Ah ja, schöne Farbe. Eine meiner Lieblingsfarben.
Oh, finde ich auch.
Das ist echt krass.
Wirklich schön. Also Pista ist für mich, das ist brachial, das Auto.
Cabrio oder Coupé?
Ich soll direkt antworten, ne?
Ja.
Coupé.
Warum?
Silhouette. Bin ich deutlich schöner beim Coupé.
Absolut, ja. Bin ich auch 100% deiner Meinung.
Zum Beispiel den 993, den du meintest, den du hast?
Ja.
Als Cabrio?
Vergiss es. Also nicht vergiss es, es ist Geschmackssache. Nee, das ist schon wieder Prügel.
Ja.
Das ist wieder Prügel. Oh ja, und dann nein, entspannt euch alle. Es ist Geschmackssache.
Voll.
Aber ich finde, es ist auch preistechnisch, der Cabrio ist immer günstiger. Fast immer günstiger.
Aber von, also ich auch persönlich finde zum Beispiel 993S Coupé wäre für mich das Auto, wo ich sage, da habe ich richtig Bock, so im Sommer mit rum zu cruisen.
Ja.
Finde ich einfach ultra cool mit den breiten Backen. Macht das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen bisschen schicker. Ich finde einfach die Silhouette vom Coupé spricht mich da mehr an. Ja.
Schalter oder Automatik?
Schalter.
Was machst du denn in der neuen Generation? Kriegst du ja keinen Schalter mehr.
Ja gut, dann ist das so.
Aber was machst du dann?
Fahr ich Automatik. Ja, in 992 bestelle ich mir nun nicht als Schalter. Es sei denn, das ist ein ST oder so, aber ich meine ganz normal.
Ich hatte ja einen 992
ja.
GTS.
Als Schalter?
Als Schalter. Mit Aero-Paket. Genau.
Hast du den so bestellt?
Nein. Gott, nein, habe ich nicht. Das ist beim Dreh passiert. Wir haben Grip gedreht bei Markus. Liebe Grüße an Markus in Süddeutschland. Und dann, ich fuhr zu dem Zeitpunkt ein Continental Bentley. Und ich wurde dieses Auto nicht los. Keiner wollte das Auto haben. Warum? Ich stehe überhaupt nicht auf schwarze Autos. Hab mir da natürlich auch dieses Blue California geholt. Blau. Mhm. Innen auch total schräg alles gemacht und so weiter. Wollte kein Mensch das Auto haben. Und dann habe ich gesagt, irgendwie musst du ja wieder ein neues Auto haben. Dann beim Dreh steht da auf einmal das Auto und so weiter. Ich sage, ey Markus, ich mache das, wenn du mein Bentley in Zahlung nimmst. Und so haben wir das gemacht. Dann habe ich das Auto abgeholt in Kaufbeuren. Kennst du Kaufbeuren? Mhm. Das ist bei München da unten. Okay. Eine Stunde von München noch entfernt. Und dann bin ich damit bin dann hingefahren, habe das Auto abgeholt. Schalter, 7-Gang. Boah, bis zum 7. Gang bist du schon in Hamburg. Deswegen und immer 1, 2, 1, 2, 1, 2 im Stadtverkehr und dann kam. Und dann bin ich von München nach Hamburg gefahren und da war ich auf einmal im Stau. Ich so, Alter, was hast du dir da angetan, ey? Immer die ganze Zeit 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oh. Und dann wurde ich das Auto nicht los.
Ja.
Keiner wollte das Auto haben mit Aero-Paket. Ich finde es ja schick mit Aero-Paket, aber keiner will das Auto haben. Schalter, Aero-Paket, nein. Ja. Und dann habe ich trotzdem an einem Händler verkauft. Sehr gut sogar an einem Händler verkauft. Das war so meine. Ich wollte mal einmal in diese neue Generation Porsche reinschnuppern. Und das hat mich wieder so bestätigt, dass es überhaupt nicht meine Marke ist.
Okay, Hamid, aber tut mir leid.
Jetzt bin ich wieder unsympathisch, ne?
Da hast du dann auch alles falsch
ja,
gemacht.
Das ist alle,
falsch
ja, ist auch so.
Wenn du jetzt in einem. Zum Beispiel 992 GT3 Touring oder GT3 sitzt und fährst. Mal richtig, wir sind jetzt irgendwo auf der Rennstrecke und du fährst damit. Mhm. Löst das in dir nichts aus?
Nein. Ich kann dir auch genau sagen, du hast genau das Modell getroffen, wo ich überhaupt kein Verständnis für habe.
War klar, dass du das jetzt sagst.
Überhaupt. Wieso? Es ist genauso, als wenn ich sage, ich gehe duschen und möchte nicht nass werden. Alter, wenn du ein GT3 fahren möchtest, dann kauf dir einen GT3 mit einem Flügel hinten drauf.
Warum?
Ja klar.
Wieso?
Weil du einen GT3 fahren möchtest. Dann hol dir ein anderes, hol dir einen normalen 911er oder hol dir einen S oder keine Ahnung.
Nee.
Aber dieses, ich will einen GT3 fahren, aber ich möchte trotzdem Understatement, weiß ich nicht. Also ich bin derjenige, wenn ich das mache, dann mache ich es richtig. Natürlich ist jetzt... Kriege ich wieder Prügel, aber auch kann ich
genau.
Ab. Kein
Stimm mal
Problem.
Ab. GT3 genau. Touring oder?
Oder normal. GT3. Genau. So, was ich bei den GT3 RS überhaupt nicht verstehe, die Leute, die mit einem GT3 RS mit so einem fast DTM-Auto durch die Stadt fahren, zur Eisdiele fahren. Ja, genau. Wo ich sage, ey, komm bitte. Das ist echt ein Rennstreckenfahrzeug. Okay? Dafür wurde es auch gebaut. Aber wenn ich den GT3 Touring und jetzt ist ja auch noch das Facelift-Modell auch noch mit den Rückbänken drin oder die Notsitze hinten drin. Weißt du, was ich meine?
Aber ich findest du nicht 992.1 GT3 Touring?
Ja, das ist geil. Ja. Weißt du, was meinst?
Der sieht echt geil aus.
Bei einem Porsche würde ich mir das echt überlegen. Letzte maskuline Porsche. 911er. Sag mal, so richtig so, hier bin ich.
GT2.
Ja, das ist schon, du bist ja heftig verwöhnt. Du bist nicht verwöhnt, aber du bist ja krass. Das ist Wahnsinn. Ich habe nicht an GT2 gedacht, an was anderes.
GT3 RS.
Also der GT2 RS 991 ist für mich einer der emotionalsten Porsche 911er, die jemals produziert worden ist. Definitiv. Gar keine Frage. Da kommt lange, lange nichts mehr ran.
Ja,
okay?
Sehe ich auch so.
Vor allen Dingen so schön mit Weißnachtpaket. Sieht unfassbar gut aus. Alles super. Aber... ich finde, du bist immer gut angezogen, wenn du mit so einem schönen 997.2 PDK, jetzt sage ich das auch zum ersten Mal, in schwarz-schwarz, irgendwo vorgefahren kommst. Das ist noch der 911er, richtig schön, alles gerade, kantig, hier bin ich. Der 901 ist schon ein bisschen weich gespült, der 992 ist schon für mich fast eine Limousine. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist so, das ist einfach so.
997 ist ein geiles Auto.
Absolut.
Und das, finde ich, verkörpert auch total die Marke Porsche.
100 Pro, ja.
Ich hatte letztens einen 997 Turbo S Coupé bei mir stehen. Mhm. Ey, PDK, das ist schwarz-schwarz, war mega Auto. Als er aus meinem Showroom gerollt ist, dachte ich so, krass, ich bin gerade so ein bisschen traurig, weil ich den wirklich, wirklich so sexy auch finde. Und das ist so 997 mega Auto. Ich finde aber auch 991 ist wirklich ein richtig, richtig guter Elfer oder den du fährst, 993, geil.
Ja, also ich finde bei den 997, es ist echt ein, es ist das so in der, also du bist ja viel mehr drin als ich, was Porsche betrifft. Bei den Turbo S wird auch der Coupé höher gehandelt, ne?
Hast du recht.
Wahnsinn.
Das ist schon Wahnsinn. Aber also ich sag mal so, als Cabrio, das Feeling im Sommer ist schon natürlich Endgegner. Aber die Silhouette, sag ich immer wieder, kommt für viele halt beim Coupé noch mehr rüber. Weil es ein bisschen stimmiger für viele noch ist. Aber ich feiere auch Cabrio extrem. Also ich finde dieses Gefühl,
Warum lachst du?
Nee, nur so. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben?
Bei Cabrio.
Ach so.
Endgegner.
Das stimmt nicht.
Ja, doch, hast du gesagt.
Ich habe gesagt, im Sommer.
Im Sommer, ja, genau.
Das ist ein großer Unterschied. Ja,
genau.
Ich bevorzuge trotzdem gerade bei älteren Modellen Coupé auf jeden Fall.
Was würdest du eher kaufen, den 997 Turbo oder Turbo S?
Turbo handgerissen.
Würdest du eher kaufen, ne?
Ja.
Die sind stabiler. Und viele sagen, okay, der Turbo S ist natürlich immer Nonplusultra bei Porsche, gar keine Frage. Aber der hat ja serienmäßig die Keramikbremsen runter. Mhm. Und wenn die fällig sind, kosten sie, weiß ich nicht, 12.000, 13.000, 14.000 Euro. Gehe ich mal von aus. Und als Turbo hast du ja nur die Stahlbremsen.
Ja.
Einfach Wahnsinn. Wenn du da falsch liegst, steht auf einmal so ein Auto bei dir.
Ja, hast du recht.
Das ist Wahnsinn.
Aber ich finde, klar, Turbo S, Keramik gehört drauf. Ist halt einfach so, bei 997, 991, 992, du hast überall eine Keramik drauf. Ne? Mhm. Ich finde aber, deswegen habe ich auch eben gesagt, Turbo, allein schon deswegen, ne, finde ich, ist es besser. Und ich finde es auch noch ein bisschen spektakulärer irgendwie, 997 Turbo. Klar, als Handschalter. Mhm. Ist das geil, ein Feeling. Ne?
Und wann hast du zuletzt einen auf der Straße gesehen?
Boah, ja, zieh das mal rein.
Oder?
Die siehst du nicht.
Die siehst du nicht mehr. Die sind fast nur noch in Sammlerhänden. Und gerade die wenig Kilometer haben oder kein Japan-Import sind, kein US-echtes deutsches Auto. Ja. Gute Farbkombination, wenig Kilometer, eine Top-Anlage.
Ja, ist auch so.
Ist so.
Hast du.
Ja, ist so. Das ist definitiv so.
Ich hatte letztens einen 997 S Coupé mit original 16.500 Kilometern.
Boah.
Erste Hand. Durchgehend Porsche Scheckheft gepflegt. Schwarz in beige. Ein geiles Auto. Mit Schiebedach.
Für was wird das dann mehr gehandelt, wenn er jetzt 70.000, 80.000 Kilometer hätte? Ja, deutlich mehr, oder?
Ja, kriegst schon mehr. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass ein Auto, was natürlich auch schon in ein gewisses Alter gekommen ist, nur 17.000, 18.000, 19.000 Kilometer hat, kommen natürlich auch mal Fragen auf. Ne? Weil wenn ein Auto auch nur rumsteht, ist ja auch nicht immer super.
Das stimmt.
Deshalb musst du dir so ein Auto auch genau angucken. Aber klar, es ist noch deutlich besonderer, wenn du so ein Auto hast mit wenig Kilometern, dann auch erste Hand.
Ja.
Das kriegst du nicht alle Tage.
Ja, da muss man immer gucken, was der Kunde will. Ne? Geht das in eine Sammlerhand, dann ist okay. Mhm. Aber einer, der dann sagt, ich will das Auto täglich fahren, der dann da, weiß ich nicht, 20% oder 30% mehr zahlt, als wenn einer 50.000, 60.000 Kilometer, dann verliert er pro Kilometer Geld.
Ja, da hast du recht. Aber jetzt so 20.000, 30.000 Euro ist es ja dann am Ende nicht. Du musst halt wirklich gucken, was möchtest du, ne? Mhm. Und worauf kommt es dir an? Und der liebe Herr, der das Auto gekauft hat, der wollte sich seinen Traum erfüllen, fand es halt mega cool, dass er so wenig Kilometer hat, war jetzt aber kein Sammler. Er meinte, ich finde das einfach toll, weil wenn ich jetzt in den nächsten Jahren da, keine Ahnung, 50.000 Kilometer rauf fahre, hat er ja trotzdem erst 60. So, und das kriegst du dann ja am Ende, wenn es gut läuft, holst du es dir ja da wieder raus, weil er einfach dann immer noch nicht so viele Kilometer hat. Also das muss man so ein bisschen anders, finde ich, sehen. Aber klar.
Aus der Sicht habe ich es noch gar nicht gesehen.
Bitte?
Ich habe es aus der Sicht gar nicht gesehen.
Aber ist doch so.
Ja, ist so, ja, ist so.
Nee, komm.
Ja, ist so, ist so. Aber ich finde, im Ferrari-Segment spielt es schon eine ganz große Rolle. Da bin ich ja mehr drin. Also wenn ich habe mal ein Speziale gehabt mit Werkskilometer. Und da wollte das ein Kunde kaufen und der damit täglich, also nicht täglich, aber so 4.000, 5.000 Kilometer im Jahr fahren wollte. Was auch völlig absurd ist, sehr wenig ist, aber das wollte der machen. Ein Speziale, der zu dem Zeitpunkt 15.000 oder 20.000 Kilometer hatte, war ungefähr 80.000 Euro günstiger.
Ja, wild.
Okay, und dann habe ich ihm natürlich auch gesagt, ey, wenn du das Auto jetzt echt
fahren
möchtest, dann ist das Verlierst das falsche
halt.
Auto für dich.
Ja.
Das Auto macht nur Sinn, auch wenn es bitter traurig ist für das Auto. Das Auto muss in deiner Garage stehen bleiben.
Ja.
Und dann wird er immer mehr wert, weil es wird immer weniger welche mit Werkskilometer. Ne? Und das war so eine Sache.
Was ist denn dein Lieblingsauto?
Mein Daily-Lieblingsauto ist tatsächlich das, wo wir jetzt drin sitzen, die G-Klasse. Im Sportwagen-Segment kommt nichts an Ferrari bei mir.
Und welcher?
Also ich mag unfassbar den Pista. Sehr geiles Auto, aber auch halt sehr hart und so weiter. Ansonsten bin ich ein riesen 458-Fan. Doppelkupplungsgetriebe, Emotionen, und der jault ja bei Gang 3 schon so, als wenn heutzutage die Autos bei AU-Tests sind. Ne? Und ich habe so spezielle, so mein absolutes Traumauto ist ein Ferrari Enzo, hatte ich auch mal 2015, dann habe ich es verkauft, und wenn ich jetzt sehe, wo die Preise jetzt sind, dann
fragst du dich, warum?
Warum, genau. Aber wir sind ja Händler und keine Sammler.
Ja.
Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, ist so.
Ist so, ja, das ist so. Das ist einfach so. Und ja, das ist einfach so das, was ich liebe.
Cool.
Ja, Janine, vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Danke dir für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und aber ich finde, dein Schritt war sehr, sehr mutig. Und gerade heutzutage, wo ja sich die Automobilbranche komplett neu findet. Und wir haben jetzt laut Navi noch 3 Minuten für 700 Meter. Jetzt nur noch 1,5 Minuten, weil wir grün erwischt haben.
Schön.
Was sind die letzten Sätze, die du sagen möchtest?
Ich danke dir vielmals.
Nee, für die Zuschauer. Was ist?
Ach so.
Sag die letzten Sätze, so was du dir wünschst für Jahr 2026.
Ich wünsche mir, dass ihr alle gesund seid, dass ihr alle ganz viel Spaß und Freude habt. Und ich wünsche mir vor allen Dingen, dass ihr alle an eure Träume glaubt und nie aufgebt. Immer weitermachen.
Sehr cool. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Ich danke dir, Hamid.
Wir sehen uns auf jeden Fall, aber nächster Espresso geht auf mich.
Okay, versprochen.
Ciao.
Ciao.